Max, wir müssen reden.
So geht WMR.
Genau, also wir haben das ja jetzt auch echt schon lange nicht mehr gemacht. Also wie lange jetzt? Glaube ich schon über einen Monat oder so, ne?
Ewig nicht. Also um dir jetzt nochmal die Basics zu erklären. Das nennt man Getränk oder auch Bier präziser. Weiß nicht, ob du sowas schon mal hattest.
Das schmeckt interessant.
Schmeckt interessant. Mhm. Darf man nicht zu viel von trinken, fällt man irgendwann um.
Oh, okay. Da muss ich auch vorsichtig sein. Ja, also es war jetzt natürlich irgendwie Weihnachten und Kongress und Silvester. Silvester haben wir uns ja gesehen.
Ja.
Ich bin dann ja entfleucht in den Wasserturm.
Ja, wir haben uns dieses Jahr trotzdem noch nicht gesehen.
Genau, stimmt. Und jetzt ist das erste Mal im Januar, dass wir es schaffen, uns zu sehen nach 2 Wochen. 2 Wochen in den Januar rein. Und ja, es gibt so viel zu erzählen, Max.
Gibt es?
Ja, oder? Weiß ich nicht.
Bestimmt. Was gibt's denn so zu erzählen? Alles. Du warst auf dem Kongress?
Genau, ich war
nicht auf dem Kongress.
Du warst nicht, du warst diesmal auch nicht auf dem Kongress, sonst hätten wir vielleicht da wieder so eine Live-Show gemacht.
Ja, das war der Grund, warum ich nicht auf dem Kongress war.
Ich habe diesmal auch gar nichts gemacht. Ich bin wirklich einfach wirklich ganz entspannt hin mit nichts vor, also ja. Kein Termin, gar nichts. Und ganz entspannt da rumgewandelt, habe mich mit Leuten unterhalten, habe gute Gespräche geführt und abends viel Party gemacht. So, und sogar 1 oder 2 Vorträge gesehen, die ganz gut waren. Und ich hatte wirklich einen schönen, entspannten Kongress. Wahrscheinlich der entspannteste und schönste Kongress, den ich hatte. Und ich war mit ganz viel Liebe erfüllt, als ich von diesem Kongress gefahren bin. Das ist okay. Ganz komisch. Also es ist wirklich so, ich meine, ich fahre ja immer zum Kongress und ich find's immer gut, ne? Mhm. Aber halt irgendwie fand ich diesmal hat's mich irgendwie ganz anders gemacht. Und ich glaube, also so einer der Punkte war, dass er mir so Hoffnung gegeben hat.
Okay.
Gesellschaftliche Hoffnung. Und das
kann man gebrauchen.
Genau, und das liegt an mehreren Dingen. Also und einerseits
an den Drogen, die du genommen hast?
Und an den Drogen und an den
daran, dass dir Teil des Hirns rausnehmen lassen, das Einschätzungsfähigkeit.
Pessimismus nennt man das. Pessimismus.
Genau,
den habe ich nur ausgeliehen.
Gab so einen Stand, da konnte man sich den Pessimismus rausdrehen lassen.
Nee, also als der Kongress vor 3 Jahren war, das glaube ich, ne, irgendwie nach Leipzig gegangen ist.
Ja. Yeah.
Da hat er sich ja nochmal geöffnet, ne? Ist nochmal größer geworden und plötzlich, und seit Leipzig gibt es halt so sozusagen so diese Villages, ne? Mhm. Also was halt vorher sozusagen so die Assemblies waren, sind jetzt halt so wie auf dem Camp halt so Villages, weil das ja alles irgendwie in diesen Zelten, du warst ja auch noch da, ne?
Ja,
da sind sozusagen Zelte aufgebaut sind in den Hallen und da sind dann halt, da gibt es zum Beispiel Komona, ne? Und das ist halt so eine ganze Zeltstadt im Endeffekt, so ein Anarchisten-Village, ja, wo halt so alle möglichen anarchistischen und linken Gruppierungen da unterwegs sind und die sich da rangeschlossen haben. Dann gibt's aber auch noch so Aktivisten hier, so Sea-Watch-Leute und diese ganzen Jungs und Mädels, Seebrücke und so weiter. Also ich habe das Gefühl, der Kongress hat jetzt wirklich, ist jetzt wirklich so ein bisschen so das integrative Moment der gesamten alternativ-linken Szene geworden. Mhm. So der Hub, ja, auf dem, wo alles stattfindet, wo alle sind, ja, und wo alle sich miteinander austauschen, was ich erstmal überhaupt für eine total geile Sache halte.
Ja.
Also du musst ja sehen, ne, also der Kongress ist ja so krass radikal gewachsen und die Befürchtung hätte natürlich sein können, dass es dann halt irgendwie so zum Mainstreaming, keine Ahnung, Mickey Mouse Event wird, ne, wo dann halt sozusagen so, keine Ahnung, Rolf mit Cindy.
Gegen Rolf.
Ja, egal. Auf jeden Fall, also diese Gefahr bestand ja so ein bisschen, ne? Und was jetzt halt, und was jetzt aber passiert ist, ist, dass da halt sozusagen ganz spezifische Szenen, dass sie da auch ganz auf spezifische Szenen zugegangen sind und die halt reingeholt haben, ne? Und dadurch hat das sozusagen dieses Aktivistische, ist nochmal viel krasser geworden, ist nochmal viel mehr in den Vordergrund gestellt worden. Und das spielt sich jetzt alles da ab, habe ich das Gefühl so. Und das ist jetzt wirklich so der große alternative Gesellschaftshub. Und das ist irgendwie schon mal eine geile Sache, so finde ich. Und dann habe ich zum Beispiel den Talk, und dann habe ich das auch gemerkt, dass sich das auch inhaltlich abspiegelt. Ne? Also zum Beispiel, ich glaube, Resource, wie war das? Extraction oder sowas, war da, glaube ich, der Titel?
Exhaustion.
Genau. Ja. Resource Exhaustion. Und das war natürlich auch so ein bisschen darauf gepolt mit irgendwie Klimakrise und Umwelt und total. So weiter und so fort. Ne? Und dementsprechend gab es da auch ganz viele Talks dazu und das war halt irgendwie auch gut. Ne? Also mhm. Nerds kümmern sich nicht mehr einfach nur um ihren Nerdy-Kram und um keine Ahnung, was sie sich sonst immer so kümmern, Hacking und Überwachung und hast nicht gesehen, sondern halt auch irgendwie solche Sachen. Ne? Irgendwie plötzlich ist da diese Öffnung da. Und diese Szenen mergen und die Themen konvergieren und Vernetzung findet statt über die Szenen hinweg. So, ja. Das ist eine gute Sache. Dann fand ich den Talk von Whitey-chan, also von Katharine, den fand ich super gut. Sie war die einzige Speakerin, die 90 Minuten hatte auf dem ganzen Kongress und hat diese 90 Minuten wahnsinnig gut genutzt, um einfach über Hongkong zu erzählen. Ne? Und Hongkong ist, finde ich, momentan so das Paradebeispiel von zivilgesellschaftlichem Widerstand. Mhm. Haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, ne? Aber sie hat das nochmal so richtig auseinandergepflückt. Sie hat halt wirklich nochmal ganz genau die ganzen Strategien aufgedröselt, welche verschiedenen Leute und Konzepte es da gibt, welche Rollenverteilung in diesen Demonstrationen stattfinden, welche Rolle Solidarität bei der ganzen Geschichte spielt, wie sozusagen die großen Massenproteste und die, sag ich mal, Frontfighter da irgendwie miteinander interagieren und wie das zusammenhängt. Dazu diese ganze Meme-Culture, die sich darum entwickelt hat und welche Narrative da halt mit erzählt werden und was da sozusagen diskursiv alles mitspielt. Also so von allen Ebenen einmal so wirklich einmal durcherklärt. Und das war so, also das war so imposant und so krass, dass man so gedacht hat, okay, Zivilgesellschaft 2.0, so, ja, irgendwie ist on the run, ne, mhm. weil, und dann halt das Wissen darum, und das thematisiert sie am Ende des Vortrags auch, dass all dieses Wissen und all diese Konzepte und all das, das ist nicht einfach nur jetzt irgendwie in Hongkong und wenn China kommt und haut das tot, dann ist es irgendwie weg oder so, nein, das ist jetzt schon dabei, sich zu spreaden, das ist jetzt schon in Santiago de Chile, das ist jetzt schon in verschiedenen anderen Konfliktherden, die Demonstranten in verschiedenen Orten der Welt solidarisieren sich übergreifend miteinander. Es gibt da Kommunikation, es gibt dort Austausch, es gibt dort Wissen, Transfer und all das sozusagen. Also so die, zu sehen, das ist sowas, das ist tatsächlich so etwas passiert gerade. Es passiert gerade in Ansätzen eine globale Zivilgesellschaft, eine globale Vernetzung mit einem das halt nicht einfach nur irgendwie so ein vor sich hin wursteln ist, sondern wo halt so wirklich Leverage sich aufbaut. Also so an Wissen und an Strukturen und an Connections und sowas, ja. Und das ist irgendwie etwas, das zu spüren, das hat, also dieses Gefühl hatte ich ganz doll.
Ach so, weil du auch noch auf der Veranstaltung warst, wo quasi sowas Ähnliches auch stattfindet.
Genau, und wo das auch noch stattfindet.
Ah, okay, ja.
Konnte ich das auf verschiedenen Ebenen, habe ich das so sozusagen erlebt, dass hier da gerade was stattfindet.
Ja.
Was, glaube ich, sehr schnell übersehbar ist, wenn du halt ins Detail guckst, ja.
Mhm.
Aber wenn du all diese Puzzlesteine zusammentust und das Big Picture anschaust, ja, dann hast du das Gefühl, dass da etwas Größeres passiert. Etwas Größeres, was auch unerwartete Effekte zeitigen kann, was langsam wächst, also was halt auch wirklich sozusagen, was jetzt nicht morgen irgendwie die Weltrevolution passiert
ist,
ne? Aber dass da etwas wächst und zwar kontinuierlich wächst und wahrscheinlich auch schon seit ungefähr 5 bis 10 Jahren wächst, ja, das jetzt anfängt sichtbar zu werden und was wahrscheinlich erst in 10 Jahren richtig effektiv am Start ist, aber ja, also das war irgendwie, das mit diesem Gefühl bin ich rausgekommen. Vielleicht ist es auch komplett naiv und es passiert was ganz anderes und das
aber wenigstens mal wieder gute Gefühle, das ist ja auch schon mal.
Aber der Punkt ist halt, es wirkte weniger fragil, ja. Wenn du dir zum Beispiel Hongkong als Hongkong anschaust, ne?
Ja.
Dann denkst du dir alles, ach, das ist ja ganz nett, ne? Aber gut, was sollen die machen, ne? Irgendwie am Ende kommt halt China und haut da einmal drauf und dann ist das vorbei.
Mhm.
So, und das ist halt so, wie ich bisher immer drauf geguckt habe, ja. Aber jetzt sehe ich, wenn da China drauf haut, dann ist es nicht vorbei. Dann ist es lange nicht vorbei. Dann ist es erstens nicht einfach nur nicht in Hongkong, das ist nicht vorbei, sondern die Strukturen und das Wissen und die Strategien sind schon längst woanders abgewandert, ja. Und zweitens und werden irgendwo anders repetiert und weiterentwickelt, ja. Und zweitens Wahrscheinlich auch nicht in Hongkong, weil wir haben das ja schon gesehen. Ne? 2014 gab es ja schon diesen Uprising in Hongkong. Mhm. Und wir sehen jetzt zum Beispiel in Iran, da können wir gleich nochmal auch mal genauer drüber reden. Aber sieh mal, ne? 2009, ich kann mich noch total erinnern, das war das erste Mal, wo sozusagen dieser Twitter, dieses Twitter-Ding war, ne? Mit der Green Revolution. Ja. Damals haben die ganzen Iraner, die damals gegen das Regime aufgestanden sind, haben halt alle mega Twitter genutzt 2009, wurde brutal niedergeschlagen, hat nicht geklappt. Ja? Klar. Aber Iran war, glaube ich, tatsächlich der Testfall, der dann halt irgendwie zu dem arabischen Frühling wurde. Ja? Mhm. Gut, arabische Frühling ist halt auch zum großen Teil einfach irgendwie vor die Hunde gegangen und kaputt gegangen. Ja? Genauso wie Occupy. Ja? Occupy ist auch so ein Beispiel. Occupy halt an sich, ja, kann man sagen, okay, das ist gescheitert. Aber nein, das ist nicht gescheitert, weil das, was da passiert ist, die Erfahrungen, die da gemacht wurden, die sind nicht weg. Ja, das ist halt, das ist etwas, was man erstmal verstehen muss, dass halt die Taten des Individuums und der individuellen Gruppe und der individuellen einzelnen Aktion, it's not the only thing, ja, sondern diese Dinge sind vor allem in einer multivernetzten Welt, sind die niemals singulär, sondern die haben Strahlkraft, die bauen überindividuelles Wissen auf, die bauen überindividuelle Strukturen auf und internationale und globale Strukturen. Und das heißt mit anderen Worten, du kannst den einzelnen Event, das einzelne Uprising und die einzelne Demonstration kannst du zerschlagen, wie du willst. Ja? Aber am Ende wird die Zivilgesellschaft gestärkt dahinter vorgehen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, eine leichtere Vernetzung für die Gesellschaft birgt seine Gefahren, aber ist natürlich erstmal was Begrüßenswertes, auch wenn es oft erschreckende Konsequenzen hat. Und ich finde, was ich allerdings bei diesen ganzen, was du jetzt gerade auch so Occupy Wall Street und sowas angesprochen hast, oder diese Occupy-Bewegung und jetzt ja auch Fridays for Futures, ist ja auch was durchaus Vergleichbares, dass sie sich alle schwer damit tun, dann irgendwie da eine Organisation draus zu schaffen, die tatsächlich auch politische Durchsetzungskraft
hat. Aber das braucht es wahrscheinlich gar nicht.
Naja, bei Occupy hat man schon gesehen, dass es relativ leicht ist, diese ganzen Menschen auf die Straße zu bewegen.
Ja.
Aber Konsequenzen hat es trotzdem keine.
Genau. Das ist, glaube ich, das ist so old thinking, diese Idee, wir müssen jetzt diese organische Bewegung irgendwie in eine institutionelle Form überführen. Das ist so 20. Jahrhundert. Ne? Und ich glaube, kurzlebige, aber effektive Uprisings mit einem globalen Transfer von Strategien und Wissen in das Global Hive Mind, ja, das ist the way to go. Hm.
Aber ist das nicht was man auch leicht ignorieren kann?
Also bisher
das meine ich, bisher wurde es eigentlich, also ich meine jetzt Hongkong ist jetzt erstmal, die haben jetzt erstmal wieder ein bisschen sich eine Atempause wahrscheinlich verschafft, möglicherweise, also das wird noch.
Also du meinst es, weil die auf die Forderungen nicht eingegangen werden?
Ja, genau.
Ja, okay,
gut, also Occupy Wall Street ist ja auch sowas, waren sehr, sehr viele Leute auf der Straße, aber gebracht hat es nicht wirklich was bisher. Ja. Also vielleicht braucht das ja auch noch, vielleicht waren die Bewegungen auch noch nicht stark genug. Oder?
Deswegen sage ich, also das ist ja ein inkrementeller, sehr, sehr langsamer Prozess und ich glaube, wir sind noch lange nicht da, dass es halt wirklich effektiv ist. Im Sinne von, dass es halt wirklich
das dauert auch noch 10 Jahre.
Genau, es dauert auch noch 10 Jahre.
Okay.
Und dann ist aber, glaube ich, der Umsturz umso krasser. Hm. Dann ist halt, glaube ich, dann wird die institutionelle Politik, wie sie funktioniert momentan, einfach komplett delegitimiert.
Ja, das ist durchaus möglich. Ich finde das ja auch, das wird nochmal spannend. Also das wird auch wieder sehr angsteinflößende Momente haben, gerade weil wir dann nochmal 10 Jahre älter sind. Und dieses Institutionssterben, dass das jetzt weiß Gott, nicht nur gute Seiten hat. Das ist uns ja durchaus bewusst geworden. Das finde ich sehr spannend. Aber ja, cool, das
ist
cool.
Das ist natürlich sehr spekulativ und ich weiß nicht, ob das natürlich so ist, aber das ist jetzt so, das ist so ein Pfad, den ich irgendwie, der vorstellbar wird für mich, sage ich mal, ja?
Naja, aber es ist, man muss schon sagen, sowas wie Friday for Future, das ist einfach da und das scheint auch erstmal da zu bleiben und das hat zumindest auf die...
Krass, ne, seit einem Jahr, die Kids sind immer noch am Start.
Ist, ja.
Nach einem Jahr, das musst du mal, wenn ich in dem Alter, ja, so nach einem Jahr war ich, habe ich gar nichts mehr gemacht.
Das sind wahrscheinlich auch dann, andere Kids, weil wir sind wahrscheinlich nicht immer dieselben, aber es ist, und das muss so weitergehen. Ich finde das ja so irre jetzt mit diesem Braunkohleausstieg, so dass sie da jetzt nochmal die Milliarden reingeschoben kriegen.
Und das frage ich mich ganz ehrlich, ne? Also da müsste man nochmal mit einem entsprechenden Ökonom oder jemand, der sich damit auskennt, ausreden, ne? Aber ganz ehrlich, es ist doch jetzt schon so, dass größtenteils Kohlekraftwerke überhaupt nicht mehr wirtschaftlich sind. Also jetzt haben wir schon die Situation, dass regenerative Energien billiger sind, billigeren Strom produzieren als
das
diese scheiß Kohlekraftwerke.
Auch mal wieder, ja.
Und das heißt mit anderen Worten, dieser fucking Kohleausstieg, der würde früher oder später von alleine passieren. Jetzt schmeißen sie denen noch die Milliarden hinterher.
Was ja, vor allen Dingen, warum den? Also ich meine, dass man da irgendwie, dass man die paar verbliebenen Kohleberg bauen, dass man denen jetzt irgendwie noch eine Rente bis zum Lebensende, meinetwegen. Also ich verstehe zwar nicht ganz, warum man das bei anderen Sachen dann nicht macht, aber meinetwegen, dann gibt es
halt. Das ist halt SPD-Klientel.
Naja, aber wenn sie in dem Moment, in dem sie die Kraftwerksbetreibern die Kohle hinterher schmeißen, das ist jetzt eigentlich theoretisch zumindest nicht die klassische SPD-Klientel.
Doch, mittlerweile schon.
Inzwischen offensichtlich schon. Wir setzen uns nicht nur für sterbende Menschen, sondern auch für sterbende Branchen ein.
Genau. Ja. Hast du diesen Heisterhagen? Das ist ja sowieso der Obervollidiot auf der.
Heisterhagen?
Ja, Heisterhagen. Das ist der dümmste. Ich würde sagen, das ist wirklich. Also wenn es in der SPD wirklich, die sind nicht an dummen Leuten, sind die nicht arm. Ne? Aber ja. Heisterhagen hat wirklich den Boden durchcrashed, was okay. So ein Niveau angeht. Also das ist wirklich der dümmste, ich glaube, das ist wirklich mit der dümmste Mensch, der so oft, der es geschafft hat, sich einen Twitter-Account anzulegen.
okay, das legt die Latte an. Also ich meine.
Ja, also wirklich. Also,
ja, okay, was hat er?
Also der twittert immer so Sachen raus, wo ich so, obwohl da muss man schon fast.
Das ist schon wieder genial,
sein.
So dumm zu twittern.
Es ist wirklich schon fast genial, so dumm zu twittern. Okay. Also sein letzter Ausschuss war so, es muss deutsche Staatsräson sein, die Automobilbranche zu retten.
Den habe ich gelesen und dann habe ich auf den Link geklickt, weil
der meint das ernst.
Und dann habe ich so diesen Artikel gelesen, der auch ähnlich war und dann war, ist das jetzt Postillon irgendwie die, also ich habe das wirklich für ein, es muss deutsche Staatsräson sein, die Autoindustrie zu retten, wie kann man, also gibt es einen Nicht-Ironie?
Aber ich glaube ganz ehrlich, dass Heisterhagen da auch was ausspricht, was viele in der SPD denken. Also ich glaube, die SPD denkt so. Ich glaube, das ist, Olaf Scholz ist klug genug, Olaf Scholz ist auch nicht mit viel Verstand gesegnet, ne? Aber er ist klug genug, sowas nicht öffentlich zu äußern.
Aha.
Aber ich glaube, dass Olaf Scholz sowas beim ins Bett gehen denkt.
Mit der Autoindustrie.
Genau, der ist übrigens, also Heisterhagen ist, glaube ich, auch ganz eng mit dem Scholz. Also,
als ich das gelesen, ich war kurz verwirrt, weil so das muss doch ein Scherz sein. Es ist auch nicht erkennbare Ironie. Und dann habe ich angefangen, diesen Artikel zu lesen. Das ist jetzt so 3 Meter Ebene, die ich. Aber okay, vielleicht war es einfach so gemeint.
Nils Halzahn, also wirklich. Ich kriege auch selten solche Aggressionen, wie wenn der Typ twittert.
Und du bist nicht arm an. Obwohl, das ist im letzten Jahr auch besser geworden.
Ja, also der triggert mich, der Typ. Das ist echt.
Wow.
Na egal, auf jeden Fall.
Das würde nicht mal der VW-Vorstand sagen.
Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Nee, der wird sich lächerlich machen, ne? Also, aber ich glaube ganz ehrlich, auch so zwischen VW-Vorstand und SPD-Bundesregierung, da wird genau sowas besprochen. Hier Leute, passt mal auf, die nächsten Geschäftszahlen sehen scheiße aus, die Abgasnormen in China sind schon wieder gestiegen, wir sind nervös, es sind ganz viele Arbeitsplätze auf dem Tisch, ihr müsst uns mal hier retten, ne? Also es ist so ein bisschen wie auch bei der Bankenkrise, ja, also das jetzt, ich glaube ganz ehrlich, die arbeiten gerade an Rettungsplänen für die Autoindustrie, weil ich sehe es nicht, also ich sehe es auch nicht, ich sehe auch tatsächlich, dass die gerade echt am Start Schwierigkeiten haben. Ne? Also ist das ein Drittel oder so ein Drittel der gesamten deutschen Automobil-Output geht nach China?
Ach so, das meinst du, okay. Das,
ja.
Ja, das wird, ich habe gestern hier, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, scheiße, hat etwas getwittert vom neuen VW-Vorstandsvorsitzenden, vielleicht ist er auch gar nicht mehr so neu, der so geschrieben hat, okay, ja, bisher sieht alles ganz okay aus, aber die Hütte brennt eigentlich schon und wenn wir in dem Tempo weitermachen, wie wir jetzt machen mit der Umstellung, dann wird das nichts mehr.
Mhm.
Und er sagt halt, VW muss ein Tech-Unternehmen werden.
Mhm. Ja, viel Spaß dabei.
Good luck.
Ja.
Er weckte zumindest den Eindruck, als ob er ahnt, dass ihnen die Hütte brennt. Und das, die sind ja auch tatsächlich relativ weit. Porsche hat jetzt angekündigt, dass sie keine Diesel mehr verkaufen. Ich weiß nicht ab wann, aber die steigen aus dem Dieselgeschäft aus.
Ja, Diesel hat eh nicht zu Porsche gepasst.
Ja, aber.
Ja.
Was passt schon zu Porsche? Keine Ahnung. Es ist einfach. Ja. Aber die, oh Gott.
Ja, also ich glaube das sofort. Also die haben das jetzt irgendwie jahrelang so vor sich hingedingst und jetzt kam nochmal dieser Boom mit den SUVs, dass sie da halt echt nochmal irgendwie ordentlich Kohle machen konnte mit diesen Megaschiffen. Aber jetzt wird das halt auch irgendwie gesellschaftliche Akzeptanz für SUVs ist auch gerade rapide am Fallen. Und Klima wird jetzt plötzlich zum Megathema und der Ausstieg muss jetzt alles plötzlich viel schneller gehen. China setzt die Abgas, nicht nur China, sondern auch ganz, ganz viele andere asiatische
Europa Länder,
die vergasen sich ja gerade, das ist ja so krass, was in Asien abgeht, was das Smog angeht. Ne?
Ja.
Alter Schwede, also die hatten letztens in Bangkok hatten die Werte, die sind halt off-limits gewesen, die haben
aber
die Skala
gesprengt. Aber in Bangkok, das hat nichts mit Autos zu tun. Das ist...
verbrennen Müll, ja.
Die brennen vor allem die Felder ab.
Ja.
Die brennen halt zwischen den Ernten brennen die ihre, die Stoppeln von den Feldern und Bangkok liebt da so scheiße, dass da tatsächlich dann der Smog so rüberzieht.
Ja,
aber
es ist auch auch der Müll, ne? Also das ist ja der Witz, dass der Westen hat ja immer seinen Müll nach China verkauft.
Achso, und jetzt nimmt China den nicht mehr an.
Nimmt den nicht mehr an, jetzt verkaufen die dann halt überall in den anderen Ländern irgendwie drumrum. Und die verbrennen den meistens einfach, ne? Also es ist so viel im Argen gerade und aber natürlich Autoverkehr ist trotzdem nochmal, ist natürlich auch mal ein Faktor.
Ja, und das ist, ich bin ja immer wieder beeindruckt, wie wenig es so existierende Industrien schaffen, sich umzuwandeln und umzustellen und wie lange das dauert und wie lange solche Prozesse sind. Also
vor allem, wenn du gut Geld verdienst mit dem aktuellen Geschäftsmodell. Ne? Das ist echt super schwierig.
Und also eigentlich, wenn man denkt, alle Bedingungen sind eigentlich ideal, weil wenn du gutes Geld verdienst, heißt das eigentlich auch, dass du gut investieren kannst. Ja. Aber gerade das macht es oft schwer, dann den nötigen Druck aufzubauen, tatsächlich was zu ändern. Und klar, ich verstehe das auch. Ich meine, du bist halt in irgendeiner Firma und du wärst...
Und das wäre jetzt eigentlich genau der Punkt gewesen, bei der Bundesregierung zu sagen, pass mal auf, wir nehmen jetzt mal richtig Geld in die Hand und helfen bei der Transition, ja, irgendwie. Und ich meine, es gibt eine Elektroförderung, aber das ist halt way too wenig, ja.
Ja, aber es ist... Ich meine, man bräuchte ja auch sowas wie eine Also ich meine, ich finde es jetzt auch doof, zumindest in den Städten, einfach zu sagen, okay, wir stellen jetzt alles um für Verbrennungsmotoren auf Elektro, weil die Antriebstechnik ist ein wichtiges Problem, aber nur eines von vielen Problemen, die diese Fortbewegungsart hat. Und ich finde es insofern, also ich glaube, es hat niemand eine Idee davon, wie das eigentlich aussehen sollte. Und natürlich ist, also ich weiß nicht, ich stecke... Also Leute, solange Menschen ignorieren Probleme gerne sehr lange, so lange wie es geht. Und das ist, ich meine, in Australien, der Premierminister stellt sich hin und leugnet den Klimawandel, während ihm das Land abbrennt.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist, selbst da ist jetzt noch keine Einsicht da. Und das sind Leute, die, und ich meine, wie oft in meinem Leben habe ich irgendwelche Projekte gegen die Wand fahren sehen oder sowas, wo du halt erlebst, wo du siehst, das kann nicht gut gehen. Und jedem müsste eigentlich klar sein, dass das nicht gut gehen kann, aber alle ignorieren es. Und das sind Projekte mit 5 Leuten oder sowas, also irgendwie kleinere Dinge und nichts hängt wirklich von ab. und so ein komplettes Land oder so einen kompletten Planeten, bis du da alle halbwegs auf einer Seite hast.
Ja.
Das ist ein Kraftakt. Und du wirst halt immer irgendwelche Idioten haben, die sagen, ha, gestern ist Schnee gefallen, Klimawandel gibt's gar nicht. Ich meine, wenn ich irgendwie lese von jemandem, der so, ja, bla bla bla, der Januar ist 4 Grad Celsius zu warm im Durchschnitt und auch viel zu trocken. Und dann kommentiert irgendjemand drunter, also bei uns hat es ganz schön viel geregnet.
Ja.
Was willst du sagen? Ist das jetzt ernsthaft deine Aussage, Klimawandel ist abgesagt, weil bei dir hat es geregnet? Aber das findest du halt, das findest du massenhaft. Und das sind die Leute.
Aber du musst diese einzelnen Leute auch nicht überzeugen.
Kannst du eh nicht, klar.
Kannst du eh nicht und das musst du auch nicht. Also du brauchst auch, also du hast genug Konsens in der Gesellschaft dafür. Ne? Du hast also über den Klimawandel, die Ursachen und die Folgen, der Konsens reicht aus. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher so Complacency, so, ne? Also so Schwerfälligkeit und Selbstzufriedenheit, die halt so in dieser ganzen politischen Landschaft ist.
Ich sehe gerade, dass dein Pegel deutlich niedriger ist als mein Pegel und probiere gerade nochmal deinen Pegel ein bisschen höher zu drehen.
Also ich glaube, ich habe auch so einen Wackelkontakt hier drin.
Oder? Ah ja, das kann sein, aber das hört man nicht. Also das hörst nur, also es ist glücklicherweise nur dein Kopfhörer sozusagen.
Aber wenn du das hier siehst, dann ist es ja auch auf der Aufnahme doch drauf drin.
Was?
Ja. Oder? Wenn du das hier siehst, na, ist egal.
Ja, ja, ich sehe dich und ich höre dich ja auch über meinen Kopfhörer. Alles gut.
Ja, egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ich habe letztens einen Podcast gehört bei Ezra Klein, wo es war so ein Ingenieur, ne? Mhm. Und der hat halt einfach darüber geredet, also der hat sich sehr, sehr genau damit auseinandergesetzt, wo kommt das Carbon her und wie geht es in die Atmosphäre und was können wir dagegen tun. Ne? Mhm. Und das war auch ein schönes, sehr hoffnungserfüllendes Interview, weil der Typ so ganz locker und sachlich einfach gesagt hat, was jetzt gemacht werden müsste. Und hat einen Weg vorgezeichnet, mit dem wir, ich weiß nicht mehr welchen Zeitraum, aber wo wir die Welt definitiv innerhalb von einer überschaubaren Zeit auf Carbon Neutral bekommen.
Okay.
Und er meinte halt, es braucht eigentlich nur so drei wirklich große Ökonomien, ne? Mhm. Also wie die USA, irgendwie Japan und Deutschland oder sowas, ja. Und wenn die sich wirklich anstrengen würden, dann hättest du das. Und mit anstrengen meinte er halt aber Kriegsanstrengung. Ja?
Okay.
Und das macht jetzt halt irgendwie Sinn, sich gedanklich in die USA in den Ende der 30er Jahre zurückzuversetzen. Mhm. Ja? Also irgendwie Nazis Anfang der 40er fangen den Zweiten Weltkrieg an irgendwie und auf einmal fällt dem Roosevelt ein, beziehungsweise ist die Entscheidung da Kriegseintritt der USA. Ja? Mhm. Und dann, wenn du dich da mal so ein bisschen geschichtlich mit beschäftigst, das ist eigentlich unfassbar, was da passiert ist. Ja? Also du hattest halt irgendwie Boeing, ja, irgendwie die haben irgendwie, oder Lockheed Martin, ja, die haben irgendwie, keine Ahnung, jedes Jahr 12 Flugzeuge gebaut, ja. Und auf einmal haben die im Jahr 2000 Flugzeuge gebaut.
Mhm.
Also so ein Sprung, ne?
Ja, ja.
Und du hattest plötzlich sozusagen die komplette Ökonomie der USA, die hat sich halt innerhalb von kurzer Zeit verdreifacht, vierfacht, fünffacht, und hat halt sozusagen als komplette nationale Anstrengung halt die ganze Zeit nur Bomber, Panzer, Waffen, Munition und so weiter und so fort einfach produzieren. Mhm. Bam, 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 ja. Jetzt stell dir das einfach mal vor. Das Gleiche würde passieren, nur statt Panzer, Bomber, Flugzeugträger, hast nicht gesehen, würden die einfach mal Solarzellen und Windräder produzieren.
Mhm.
Ja. Was würde passieren? Also zwar völlig egal, ob das irgendjemand kauft oder nicht, sondern die machen das einfach. Und dann wird noch irgendwie noch ein Megabetrag in die Forschung reingeballert und also Milliardenbeträge, mhm, ne? Irgendwie so was der Irakkrieg gekostet hat, einfach mal bam in die Forschung reinballern, ja, irgendwie. Was würde passieren? Also wir hätten einen megatechnologischen Sprung erneuerbaren Energien. Wir hätten erneuerbare Energien wären wahrscheinlich billiger als Klopapier, ja.
Mhm.
Und würdest
Bitcoin kriegt das alles wieder teuer.
Ja, gut. Die Kryptowährung müssen wir nochmal drüber reden, aber gut. aber weißt du so? Und damit hast du ja nicht einfach nur irgendwie die USA einmal umgekrempelt, ja. Sondern damit hast du die fucking Welt umgekrempelt, weil natürlich jeder in dieser ganzen fucking Welt niemals nirgendwo billiger Strom kriegt, als wenn er von dir diese scheiß Solarzellen und so weiter und so fort kauft, ja. Das heißt mit anderen Worten, so ein Watt, also er hat das jetzt nicht so genau gesagt, ich spinne das jetzt gerade ein bisschen aus, ne? Also so war die Folge nicht, aber ich spinne das jetzt einfach mal gerade aus. Was ein einziges Land tun kann, ja, das halt einigermaßen ökonomisch krass am Start ist, ja, wenn sie halt so ein Wartime-Effort in die Klimakrise stecken würde, da bin ich mir sicher, dass halt diese Klimakrise innerhalb von 20 Jahren gelöst ist.
Das ist das Irre, oder? Dass man so das, also
oder in 15 Jahren vielleicht sogar.
Meine Erwartung ist ja, dass man sich, dass es eigentlich gar nicht schlimm wird. Also alle stellen sich das immer
so vor. Der Klimawandel ist schlimmer als Hitler.
Natürlich ist der Klimawandel schlimmer. Davon ja völlig abgesehen. Aber auch darüber hinaus, ich meine, so schlimm wird die Umstellung nicht.
Die Umstellung, nee, auf keinen Fall. Genau, und er hat auch gesagt, also es wird jetzt, ich meine, klar, natürlich irgendwie Fliegen und so, da haben wir noch keine guten technologischen Lösungen.
Ja.
Ne? Es gibt ein paar Dinge, wo man sich einschränken muss. Aber im Großen und Ganzen, da ist keine große Einschränkung.
Ja, das ist das. Ich finde das.
Im Gegenteil, es wird schöner, es wird eine geilere Welt. Ne?
Ich habe vorhin ein Video gesehen über Y2K, also hier diesen Jahr 2000-Bug. Also für die jüngeren, Gott, das ist jetzt 20 Jahre her, ne? Für die jüngeren Hörer, das war Jahreswende 1999 auf 2000, haben
die fucking Jahrtausendwende, die jüngeren Hörer, ihr habt das nicht mitgekriegt, es war so unglaublich, der Himmel hat sich blutrot gefärbt und wir wussten, gleich wird die Welt untergehen, aber in Wirklichkeit ist, was passiert, Max?
Genau darum geht es ja. Also im Vorfeld sozusagen relativ viele Computersysteme haben halt zweijährige Zahlen, also Jahreszahlenabkürzungen gehabt, also eben 99 statt 1999. Die sind dann auf 00 umgekippt. Einige Computersysteme haben sozusagen die Angst war die ganz große, dass halt diese ganzen Computersysteme dann anfangen, oh Gott, jetzt ist das Jahr 1900 und dann plötzlich anfangen, Zinsen rückwärts zu rechnen und plötzlich Kraftwerke sich selber abschalten, weil sie plötzlich im Panikmodus sind und alles durchaus gar nicht mal so komplett an den Haaren herbeigezogene Ängste. Und damals sind dann irgendwie 300 Milliarden Dollar investiert worden, um sozusagen die ganze Software Y2K tauglich zu machen. Und übrigens gab es jetzt zur Jahreswende 2019 auf 2020 gab es das nochmal in kleiner, weil relativ viele von diesen Systemen, also wenn du das umstellst, dann kannst du ja entweder sagen, okay, wir machen die Jahreszahlen jetzt vierstellig, was halt je nachdem, welche Computer du hast, ein gigantischer Aufwand sein kannst. Oder du machst halt einen Shortcut und sagst, oder wir tun einfach bis 20 so, als ob das, dann wissen wir, dass das 2020 ist. Und bis 2020 muss man halt die Software umgeschrieben haben.
Mhm.
Was dann natürlich wieder niemand macht.
Mhm.
Und dieses 2020 war natürlich ein relativ häufiger Zeitraum, den sie dann genommen haben, sozusagen, sodass es jetzt 2020 wieder einige Computersysteme gab, die ausgefallen sind, weil Menschen sind Idioten und lernen nicht aus ihren Fehlern. Und damals 2000, nach dem Jahr 2000, war das dann halt auch so, dass dann viele so, ja, wofür haben wir denn dieses ganze Geld investiert? Ist ja gar nichts passiert. Und wo man natürlich sagen kann, ja, vielleicht war es total übertrieben. Aber vielleicht war es auch einfach so, weil man dieses ganze Geld in die Hand genommen hat und diese ganzen Fehler gefixt haben, ist nichts passiert.
Ja.
Und das finde ich ist auch, das finde ich bei diesen Diskussionen immer wieder. Man hört jetzt auch gerade mit dem Klimawandel, hört man, ja, damals haben sie uns alle vorm sauren Regen und vorm Ozonloch gewarnt und was ist draus geworden? Gibt kein Ozonloch mehr. Ja, die Welt hat sich hingesetzt, hat was gegen das Ozonloch gemacht. Im Endeffekt hat keiner was gemerkt, offensichtlich. Es ist nichts, niemand würde, also wenn wir nicht wüssten, dass irgendwie, dass man kein FCKW mehr verwenden darf und Donald Trump das nicht als einziger Mensch noch dran denken würde, dass irgendwie sein Haarspray nicht angeblich richtig funktioniert, dann wäre das. Wüsste
doch FCKW als einziger Mensch auf
der Welt. Nee, der hat doch irgendwann mal eine Rede erzählt, dass sein Haarspray, dass da ja kein FCKW drin sein darf und dass das ja alles ganz furchtbar ist und sowas.
Übrigens, kleine Side Note, was ich immer so spannend finde, weil das war tatsächlich auch so ein Global Effort, ne? Irgendwie von der UN damals,
ja.
Das zu bannen, die FCKWs.
Genau.
Und in die Wege geleitet haben das Margaret Thatcher und Ronald Reagan.
die, von denen man, die man es überhaupt nicht zutrauen ja, würde.
Die haben das wirklich auch so in Zusammenarbeit, haben die das durchgeboxt.
Okay.
Krass, ne?
Und jetzt wächst das Ozonloch gerade wieder übrigens, weil wahrscheinlich in China irgendjemand mal wieder FCKW produziert, obwohl es eigentlich verboten ist. Im großen Stil. Weil es halt ist halt ein paar Cent billiger als die Alternative oder irgendwie für irgendwelche Sachen ist es halt ganz gut geeignet. Ja, yeah, that's why we can't have nice things.
Und das finde ich. Ach, das die werden dann halt mit dem Social Score abgewertet und dann.
Oder aufgewertet.
Oder ja.
Und das finde ich ist das Spannende, also so dieses. Dieses, es gibt halt nicht, wenn wir den Klimawandel, nehmen wir mal an, wir kriegen das jetzt irgendwie hin, was ich für nicht selbstverständlich halte und schaffen das, dass der...
Ja, was wir hinkriegen, also irgendwas werden wir hinkriegen. Ich glaube, ganz ehrlich, irgendwann werden wir CO2-neutral sein. Die Frage ist nur, welches Art von Leben führen wir dann? Ne? Wird Australien noch bewohnbar sein? Wird Jakarta noch über der Oberfläche, noch über der Wasseroberfläche sein? Wird New York noch über der Wasseroberfläche sein? Das sind ja die Fragen so. Also,
Naja, also was, also sozusagen, wenn wir es schaffen, die Katastrophe, je besser wir es schaffen, die Katastrophe abzuwenden, desto mehr werden sich die es die ganze Zeit geleugnet haben, bestätigt fühlen.
Mhm.
Das ist ja total
überraschend. War gar nicht so schlimm, ne? Ja.
Seht, da haben wir die ganze Zeit gesagt, es wird nichts passieren.
Ganz ehrlich, ich hatte das ja auch letztens getwittert. Ich hoffe auf ein Klimagericht. Auf einen Weltklimagerichtshof, wo diese ganzen Flachwichser, die uns den Scheiß eingebrockt haben, wahrscheinlich sind die dann alle schon tot und so, klar, aber dass wir wenigstens, keine Ahnung, dass es irgendwie ein Ritual wird, auf die Gräber von Rupert Murdoch und so weiter und so fort zu pissen. Auf Lebenszeit oder auf Eternity und keine Ahnung, die ins Geschichtsbuch eingehen als die grauenhaftesten Menschen auf der Welt. Und die ganzen komischen Ölbosse
das
und so weiter
ich,
und so fort. Exxon Mobil und hast du nicht gesehen, diese ganzen Wichser?
Das finde ich das Krasse bei diesen Kohlekraftwerken jetzt, dass die werden abgeschaltet. Ich meine, diese Kohlekraftwerke.
Gehören alle auf eine Liste, diese Leute.
Die sind vor einer. Also stell man sich vor, bei mir würde sich, irgendein Mensch würde irgendwas machen, was ihm zwar Geld bringt und auch irgendwie, er hat ein Produkt, was er verkaufen kann, aber eigentlich total scheiße ist.
Mhm.
Und jetzt wird das verboten, und das, der wusste seit Jahrzehnten, dass das scheiße ist. Und jetzt soll das verboten werden, aber es kann nicht heute verboten werden, sondern es wird erst später verboten. Und übrigens, wir zahlen dir hier nochmal eine große Menge Geld, weil, ja, warum eigentlich? Ich meine, also
wir subventionieren Kohle seit, weiß nicht wie lange,
mit
Milliarden.
Diese Kraftwerke sind alle abgeschrieben, die älteren und die neueren. Ihr wusstet, was ihr da tut. Ihr wisst genau, wie
schrecklich
das ist.
Alle enteignen sofort und zwar ohne Entschädigung.
Ihr habt die Gesellschaft schon seit Jahrzehnten ausgebeutet, wissentlich, habt Lobbyisten bezahlt, damit versteckt wird, wie sehr ihr das ausbeutet. Und jetzt geht die SPD hin, ein SPD-Minister, ohne Not und gibt denen nochmal ein paar Milliarden.
Und kriegt da noch nicht mal was für, ne? Also wenn es wenigstens einen verfrühten Ausstieg dafür gäbe, so, ja?
Nee, man gibt, das kann man ja nicht machen, einfach das Geschäft zu verbieten, bloß weil es für die Menschheit schädlich ist. Also da muss man ja schon Ausgleich zahlen. Das ist, ich weiß nicht, was, also die, ja, das ist korrupt. Also ich weiß jetzt, also ich probiere gerade, ich überlege, ob das der passende, ob man das ein Begriff ist, den man sagen kann.
Total.
Aber das ist, ja, und das ist,
Ja, das ist echt schlimm.
Also wenn irgendwie, und ich finde das so irre, ich hab gerade angefangen, einen Podcast über die Opioid-Crisis in USA zu hören, wo ja, was ja eine spannende Geschichte ist eigentlich, wie das dazu gekommen ist. Also in den USA gibt es sehr, sehr, sehr viele so Herointote und sowas pro Jahr. Und ich glaube, 2017 oder 2016 waren es 80.000. Also wirklich, wirklich, also mehr, jedes Jahr sterben in den USA mehr Leute an harten Drogen als im Irak und im Vietnamkrieg Amerikaner zusammengestorben sind. Und das kommt daher, dass irgendwann mal in den 90ern oder sogar in den 80ern schon wurde sozusagen gesagt, dass Schmerz, also es macht jetzt vielleicht nicht gar keinen Sinn, aber Schmerz wurde sozusagen Schmerzbekämpfung wurde zu so einer Gesamtaufgabe für die Bevölkerung gemacht.
Stimmt, da waren ja auch ganz viele dann Kodeinabhängigkeit und so, ne?
Und das, genau, und das führt dann dazu, dass die Leute, das war eines der vitalen Lebenszeichen. Du wurdest gefragt auf einer Skala von 0 bis 10, wie stark ist dein Schmerz? Und das war so wie ist dein aktueller Puls sozusagen. Es gab so Lebenszeichen, die sind halt wichtig für einen Arzt. Und das wurde zu so einem Lebenszeichen erklärt. Und wenn der Patient gesagt hat, ich habe einen Schmerz von 6, dann musstest du halt was dagegen tun. Und der Patient konnte dich verklagen, wenn du es nicht gemacht hast und so. Und also es gab Strafen und es ist ziemlich durchgedrückt worden. Und das ist dann halt durch Opiate geschehen. Und dann ist das halt passiert, dass Leute haben sich irgendwie einen Fuß verstaucht und haben halt, und hier übrigens was gegen die Schmerzen, und haben halt irgendwelche Opiate gekriegt. Und wenn du über 30 Tage irgendwelche Opiate gekriegt hast, haben es einige nachgewiesen, war die Wahrscheinlichkeit, dass du danach abhängig bist, bei 30%. Und dann haben die Leute halt angefangen, sich immer mehr diese Opiate verschreiben zu lassen. Und irgendwann ist das mal mitbekommen worden,
Stimmt, das war auch schon in den 80er Jahren dass es halt irgendwie Leute, dass das so Schmerzmittelsucht war halt schon ein Problem in den 80ern, kann ich mich erinnern.
Das kommt alles daher. Dann haben sie irgendwann mal reagiert und haben das halt, und gerade auch so, gerade auch irgendwelche Leute, die aus dem Krieg zurückkommen und sowas, irgendwelche Veteranen, die haben auch massenhaft halt irgendwelche Schmerzmittel verschrieben, die ja auch dann wahrscheinlich auch oftmals große Schmerzen hatten, schlicht und ergreifend. Und die haben dann halt massenhaft Schmerzmittel rausgegeben bekommen. Und irgendwann hat man dann halt mitbekommen, ist vielleicht nicht so die allergeilste Idee, und hat das dann eingestellt mit dem Ergebnis, dass die Leute sich halt ihre Sucht woanders befriedigt haben. Hm. Und halt angefangen haben, eben auf Heroin umzusteigen. Und dann hattest du, nachdem die erste Todeswelle sozusagen, die ersten massiv Todeswellen durch waren an den Originalopiaten, kamen dann die Heroinwellen. Und die Heroinwelle ist jetzt so langsam am ab.
Crystal Meth war da bestimmt auch noch.
Und jetzt kommen halt, und die kommen wohl tatsächlich aus Südamerika in erster Linie, so hochpotente Medikamente, also quasi Opiate, aber hochkonzentriert, weil wenn ein Opiat 10-mal so hoch konzentriert ist, kannst du mit einem, den du über die Grenze schmuggelst, halt 10-mal so viel Geld machen. Und dass die Grenze zwischen, also die sind so hoch dosiert, dass du auch quasi mit medizinischen Geräten nicht mehr vernünftig hey, das ist noch Schmerzmittel, hey, jetzt ist es tödlich. Mhm. Also dass es halt super einfach ist, sich zu overdosen. Und dadurch haben sie jetzt nochmal so eine Welle. Es gab so einen Fall, da waren Polizist, der hat halt ein Auto untersucht, und danach hat ihm irgendjemand gesagt, hey, du hast da irgendwas auf der Jacke. Und dann hat er halt so gemacht, also hat sich das von der Schulter mit der Hand runtergewedelt und ist sofort zusammengebrochen.
Krass.
Und wer,
nur über Hautkontakt dann
sozusagen. Nur über den Hautkontakt, nur mal einmal
hochdosiertes Zeug. So,
so hochdosiertes Zeug. Und ist dann halt, hat's nur mit Glück überlebt. Weil das so krasses Zeug war. Und das ist jetzt halt die nächste Stufe davon. Und das sind, und die Leute, die damals diese Gesetze unterschrieben haben, wenn du denen gesagt hättest, und dieses Gesetz wird mehr Tote verursachen, als alle amerikanischen Kriege jemals zusammen.
Mhm. Ja, würde ich jetzt mal behaupten, dass sie das nicht gemacht hätten, weil das war ja jetzt nicht so in ihrem Interesse, ne?
Ja, also ich meine.
Also eventuell kann ich mir schon vorstellen, dass so Big Pharma auch sozusagen dieses Anti-Schmerz-Ding da irgendwie lobbyiert hat.
Das ist auf jeden Fall passiert, natürlich. Die haben das ganz massiv lobbyiert, und dass die wissen, dass ihre Opiate abhängig machend sind und dass Süchtige eine sehr, sehr treue Kundschaft darstellen, das ist denen, glaube ich, auch bewusst gewesen. Und ganz ehrlich, also ich meine, die Tabakindustrie, die auch ganz gezielt Süchtige heranzüchtet, um sie dann nach und nach, also um die dadurch sterben, dass sie ihrer Sucht nachgehen, ist eine Industrie, die es seit Jahrzehnten ziemlich gut geht, und offensichtlich hat da niemand, der daran teilnimmt, irgendwie große Bedenken, oder jedenfalls genug Leute haben keine Bedenken und machen das weiterhin. Also, dass da jetzt, dass die Leute das billigend in Kauf genommen haben, dass die Leute, oder dass das vielleicht sogar, hey, dann werden die Leute abhängig und kaufen mehr von unserem Zeug, dass es, also vielleicht ist es ihnen aus der Hand, ist es mehr geworden, als sie gedacht hätten, aber es wäre schon arg naiv gewesen, glaube ich, davon auszugehen, dass das gar nicht passieren wird. Mhm. Und was halt das Krasse daran noch ist, sind halt so Sachen wie, dass auch viele der Leute, die da abhängig werden, also so Fälle wie, hey, ich habe mir den Fuß verstaucht, ich habe hier was von meinem Arzt bekommen, ich habe das eine Woche lang genommen, aber nicht die 3 Wochen lang, weil danach hatte ich keine Schmerzen mehr. Also jetzt sehe ich, ah, Oma, du hast Schmerzen, guck mal, ich habe hier noch was.
Mhm.
Und plötzlich hast du eine komplett andere Person, die eine komplett andere Dosierung bräuchte, aber weil die Leute sich halt dann, hat ja funktioniert, wurde mir ja gesagt, ist harmlos.
Mhm.
Und hat mir ja mein Arzt gegeben. Da ist natürlich auch ein hohes Vertrauen da, dass das dann alles funktioniert. Und die ganzen Werbemittel und so weiter sind durchaus auch so gemacht worden, dass das den Leuten auch eingeredet worden. Also da sind auch einige in den Knast für gegangen im Laufe der Zeit, weil sie da auch sich bewusst.
Das ist ja das Schöne an Amerika, dass die Leute dann am Ende dann doch irgendwie auch für solche Sachen in den Knast gehen. So in Deutschland passiert das ja nie.
Ja, das stimmt. Ein paar Leute, das ist, ja, das finde ich aber irre, dass so Sachen einfach auch, wie viele so Sachen keine Konsequenzen haben. So, wenn irgendwie Cum-Ex verjährt, dann ist das halt
so. Das ist echt so krass, ne? Solche Sachen wie Cum-Ex oder so. Also ich habe das Gefühl, so Deutschland, denen ist einfach alles mittlerweile, ist alles scheißegal. Auch diese mit der Abfindung irgendwie für die Kohleindustrie, irgendwie Abgasskandal, Cum-Ex und so weiter, Steuervermeidung, der denkt nochmal dran, ne? Als es darum ging, dass Deutschland eine Steuernachzahlung von Facebook legal zurückfordern konnte, ne? Weil sie irgendwie mit diesem Irland-Modell, bla bla bla, keine Ahnung, Steuern irgendwie illegal eingespart haben, hat der deutsche Finanzminister gesagt, ne, machen wir nicht. Das wollen wir nicht haben, das Geld.
Okay.
Also ich meine, es ist so korrupt, dieses System, das ist unfassbar. Es ist
das finde ich ja bei den jetzt gerade bei den von Staufen hier, die jetzt plötzlich anfangen wollen, ihre Schlösser wieder zu haben. Hier den.
Nicht Staufen, sondern du meinst.
Staufen nicht, sondern ja. Hohenzollern.
Hohenzollern, ja.
Von den Hunden.
Das ist so geil. Das ist, da fand ich ja mal, ohne Scheiß, da fand ich ja mal Böhmermann richtig geil, wie er da diesen Hohenzollern auseinandergenommen hat.
Wo ich mir, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das kommt davon, wenn man sie nicht an die Wand stellt, wenn man die Gelegenheit dazu hat.
Das ist, oder Guillotine, ne?
Ja, oder Guillotine.
Hallo,
das ist, aber das muss man so abgehoben und muss man erstmal sein, ja. dass man das für, also ich meine, der Typ glaubt ja offensichtlich, dass er damit durchkommt, ansonsten würde er es ja nicht machen, oder er räumt sich zumindest gute Chancen ein, dass er damit durchkommt.
Und ich glaube, ich meine, die sind ja auch in Verhandlungen, ne? Also dass die sich überhaupt mit dem
irgendwas wird er wahrscheinlich bekommen.
Oh, der Kaiser hat angefragt. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie so der CDU-Hinterbänkler mit den Hacken zusammenschlägt, wenn er hört, dass er einen Hohenzollern ihn sprechen möchte.
Ja, das ist, also, oder dessen Anwalt wenigstens. Ja, das ist, also ich meine, hat das jetzt eigentlich stattgefunden, wo es dann irgendwie so eine Historikerveranstaltung gab, wo dann der Anwalt eine Sondergenehmigung gekriegt hat, da auf einer renommierten Historikerkonferenz quasi nochmal seine juristischen Abhandlungen zu sehen, dass ja die ganzen Forderungen berechtigt sind und dass das so und da halt irgendwie und offensichtlich am normalen Einreichungsprozess, wie man einen Vortrag hält auf dieser Veranstaltung und so komplett vorbei, hat der dann mal eben so eine kleine Keynote gekriegt, wieso die Hohenzollern ja quasi Anrecht drauf haben, auf dieses ganze Zeug. Also die machen jetzt richtig Aufstand. Also er legt sich schon ins Zeug dafür, dass sein Klient da auch seine Milliarden kriegt.
Nee, ich würde sagen, also Guillotine ist immer noch eine Option, ne?
Und das war, das ist tatsächlich sowas, was du gerade gesagt hast, ich hab das auch mit anderen Leuten gesagt und die Zustimmungsrate war so, ja, erstaunlich hoch.
Was jetzt, also dass der Hohenzollern
also dieses
Schlösser kriegt, oder?
Nee, sondern dieses so. Also so, ich habe halt gesagt, dieses, ja, wenn man das passiert, wenn man die nicht an die Wand stellt und dann so, ja, das Gleiche habe ich auch gedacht.
Ja, der Punkt ist aber, ich habe letztens, da ging es aber um was anderes, da habe ich getwittert, genau, da ging es halt irgendwie um so, das waren so ein paar Zitate von irgendwelchen, keine Ahnung, Milliardären, ne? Deutschen Milliardären. Und da habe ich gedacht, aber dass die Guillotine ist halt einfach veraltet, ne? Also muss man sehen, ne? Irgendwie zurück, irgendwie im Jahr 1789 war das eine sinnvolle Technologie,
ja.
Weil damals der soziale Status einfach direkt am Körper der Person hängt, ne? Also das heißt, dieser Körper, dieser Person, weil sie adlig ist, weil sie adlig geboren ist, sozusagen repräsentiert einen bestimmten Status, eine bestimmte Art von Macht. Ja? Und die einzige Möglichkeit, den Körper von der Macht zu trennen, ist den Kopf von der Macht vom Körper zu trennen.
Ja.
Aber heutzutage sind wir doch viel weiter. Wir haben doch jetzt, heute leben wir im Kapitalismus und die Macht
Pistolen.
Die Macht ist in Form von wirtschaftlicher Macht am Staat. Das heißt mit anderen Worten, es reicht doch vollkommen, wenn wir den Hohenzollern einfach enteignen. Und zwar bis aufs letzte Hemd.
Das haben wir ja mal gemacht und
darum
kommt jetzt wieder aus dem Loch vorgegangen.
Nein, der hat ja immer noch genug, der hat ja immer noch viel zu viel Geld.
Der hat immer noch viel zu viel Geld, aber.
Der hat immer noch viel zu viel Geld. Der hat ja immer noch Schlösser, der hat auch noch andere Schlösser, ne, auf die er. Ich finde wirklich auf null. Also ich glaube, der sollte auf der Straße betteln gehen.
Das wird aber nicht passieren. Weil er hat halt noch Macht und Macht führt automatisch dazu, dass er Geld kriegt.
Ja, ja, klar.
Weil das finde ich, das, da
ja,
habe ich.
Aber ich will ja nur, das, Max, ich versuche doch seinen Kopf zu retten.
Ach so.
Es geht doch hier darum zu sagen, so nein, wir sind einfach weiter als bei der Französischen Revolution. Wir müssen nicht mehr die Menschen töten. Wir können sie auch so von ihrem Geld lösen.
Also meine Meinung wäre eigentlich, dass man sagt, ja, wir sind weiter als die damals, wir übertragen es im Fernsehen. Wir machen eine Show draus.
Ja, also das habe ich damals auch schon gemacht. Ne? Also.
Ja, aber das kann man jetzt ja geiler machen. Holt mal
ja,
können wir
mehr Zuschauer.
In der ersten, Dieter Bohlen wird der Moderator und der wird gleich in der ersten Folge geköpft.
Das ist aber, so kannst du keine Zuschauer aufmachen. Max, du hast so keine Ahnung von Entertainment.
Ich mach das groß, das wird eine total tolle Show. Das wird dann, weißt du, das wird dann die Show, die jede Folge, die geht dann auch immer um denjenigen, der geköpft wird sozusagen. Und dann wird nochmal dessen Leben erzählt. Dann
Max,
noch mal,
ich wäre
hier sind seine 12 Rolls-Royce.
Max, ich wäre an deiner Stelle aber auch echt vorsichtig, ja?
Ja.
Wer von uns hat hier einen von im Namen, ja? Also ganz ehrlich, du weißt, wie es in der Französischen Revolution ausgeartet ist, ja? Irgendwie die Jakobiner haben am Ende irgendwie jeden umgebracht, von dem sie auch nur im entferntesten gedacht haben.
Aber vorher hätten wir alle noch sehr, sehr gute Fernsehunterhaltung gehabt.
Genau. Max, ne? Also vorsichtig.
Ich meine, da muss man jetzt
mit deinem von im Namen würde ich hier ganz vorsichtig.
Ja, aber es wäre keine gute Show. Insofern, das lohnt sich gar nicht. Das ist jetzt, da muss ich gleich mal mit dem Regisseur reden. Ich erkläre dir mal. Ich bin adlig, erkläre dir mal, wie man sowas eigentlich richtig macht. Nee, und dann zeigt man.
Das ist Aristokrat Planning.
Und dann zeigt Aristokrat. Und ich wette, es ist ein Ding. Ich wette, das ist Realität. Und dann werden da die ganzen Schlösser gezeigt, die haben und das tolle Leben und der Swimmingpool, in dem man noch nie drin war und diese ganzen Sachen. Und dann am Ende der Sendung, dann sagt der Moderator irgendwie sowas wie so, aber nach all diesem tollen Reichtum heißt es trotzdem, und dann springt das Publikum auf und sagt, Kopf ab! Und dann sieht man so eine Guillotine, so eine 3D-animierte Guillotine, so BOM!
Nein, aber ich habe nichts gegen den Hohenzollern. Der soll einfach irgendwie weiterleben. Ich will auch gar nicht seinen Kopf. Also das ist mir, ganz ehrlich, da würde ich lieber irgendwie hier ExxonMobil-Chefs und Rupert Murdoch so. Ne? Also die würde ich kennen.
Nein, ja, natürlich, die Mächtigen. Also ich meine, jetzt irgendein Adel. Ich meine, solange er sich verhält wie ein normaler Mensch, ist ja alles okay.
Und okay, Olaf Scholz. Aber es ist es auch. Und Nils Heisterhagen. Gut. Aber dann ist auch Schluss. Na gut, mir fallen vielleicht noch ein oder zwei andere ein. Aber
komm, du würdest es gucken.
Ich finde, wir sollten die Leute da reinbogen.
Ja, natürlich.
Das Guillotine-Camp. Oh nee, das ist.
Falsche Richtung.
Max, wo führst du mich hin? Ich bin doch so friedfertig. Ich wollte die Guillotine abschaffen.
Ja. Naja, kann man ja auch mal. Aber ich finde das. Ich habe neulich irgendwie auch sowas darüber gehört, dass es gibt ja so, wer sind eigentlich die reichsten Leute der Welt und wer ist die reichste Person der Welt wahrscheinlich?
Bezos, oder?
Wenn man nicht nur das Legale, sondern wenn man das Gesamtvermögen berechnet.
Putin?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, also wahrscheinlich hat er ungefähr die Hälfte des GDPs von Russland, das er jedes Jahr abzweigt.
Also bis solange, also Man ist, bei Putins weiß man es nicht genau, wie viel, also wie reich er ist. Er behauptet, er würde $600,000 besitzen.
Ja, das glaube ich auch.
Das glaube ich sofort. Da hat mal jemand festgestellt, dass allein die Uhren, die er so im Normalfall trägt, deutlich mehr als $600,000 kosten. Also das, entweder sind die nicht seine, oder er lügt.
Ja, die Leiter, die kauft der Staat für ihn. Das sind so die Präsidentenuhren, die er dann mal.
Naja, und es ist natürlich auch
ausführt.
Und das ist halt so und davor war es also die andere Person, die ähnlich viel hat wie er, die gibt es jetzt nicht mehr. Die nennt war Gaddafi. Und zwar wird das Vermögen von Putin auf $200 Milliarden geschätzt. Das ist weit mehr als Bezos hat. Und diese 600.000, die sind natürlich. Da gab es ja diese Geschichte darum, dass Trump unbedingt den Trump Tower Moskau bauen wollte und dass er die eine Wohnung da drinne ganz oben wollte Putin schenken. Und nun ist Trump definitiv.
Das war ja im Wahlkampf war das ja eigentlich, ne? Sozusagen während des Wahlkampfs.
Genau.
Waren die Verhandlungen dazu?
Genau. Neben dem Wahlkampf hat er nebenbei verhandelt wegen diesen, wie er sich korrumpieren lässt. Und hat dafür halt auch Putin probiert zu korrumpieren. Und natürlich ist Trump, glaube ich, sofort ein großer Putin-Freund. Aber ich glaube, der war auch schon vorher. Ja, ja. Aber ich glaube, der macht sowas auch, weil er weiß, hey, Putin was zu schenken, habe ich gehört, soll die Wahrscheinlichkeit, dass man es durchkriegt, dramatisch erhöhen. Ja. Ansonsten, das ist eine große Business-Entscheidung. Und er wird nicht der Einzige im Land sein, der diese Business-Entscheidung trifft. Also davon auszugehen, und das meine ich mit diesem, wenn du Macht hast, dann kannst du gar nicht arm sein. Also das ist, wenn Putin tatsächlich nur $600,000 hätte, käme morgen irgendein Oligarch an und würde ihm 10 Millionen schenken, einfach nur damit er mal was hat. Und denk doch mal an dich, wenn du das nächste Mal irgendwelche Sachen auf. Und
kauf dir was Nettes.
Komm. Und ich glaube, so ähnlich ist das auch bei den Hohenzollern. Selbst wenn der bettelarm wäre und auf der Straße sitze,
ja,
würde sich irgendein Anwalt finden, der sich ausrechnet, ich investiere jetzt hier 100.000 in den. Und wenn das klappt, wenn ich hier so quasi diese Verhandlungen mache, dann ist der Multimilliardär.
Und ich krieg meinen Anteil.
Ja,
klar.
Und ich glaube, also.
Ja, klar, das sind, diese Menschen sind dann so Leverage, ne?
Genau. Und das fand ich auch, darüber sehr viel nachgedacht habe ich, als ich den Sandmann geguckt habe. Ich gucke ja immer mit meinem Kind abends den Sandmann und danach das Baumhaus und es ist eine Katastrophe und oft ist in der Sandmann-App einfach der Sandmann nicht da und manchmal vergessen sie ihn hochzuladen und sowas, aber was macht man nicht alles für seine Gebühren? Was ich echt eine Unverschämtheit finde. Wenn man irgendwie 16 Euro im Monat zahlt, dann könnte man doch dafür wenigstens verlangen, dass diese
Sandmann kommt.
Dass die Low-Resolution-Sachen wenigstens zur richtigen Zeit da einfach online sind. Und
was ist das für eine App?
Sandmann-App auf dem Apple TV.
Kaufst eine Sandmann?
Nee, ich habe die nicht gekauft, aber ich zahle ja Gebühren, ich zahle ja Rundfunkgebühren.
Ach so, okay, ja. Okay.
Ich, so quasi wie so ein Netflix-Abo, bloß dass man halt nicht rauskommt. Und dass
der Service scheiße ist, ja.
Und dass der Service halt scheiße ist. Und der Sandmann, der ist ja, das ist ja eine alte Ostsendung, da sind auch noch relativ viele Ost-Vorspänner. Und wir waren neulich in Potsdam, waren wir auch mit Kolja im Filmmuseum war auch eine Sandmann-Ausstellung, wo dann auch mal so die Sachen, die normalerweise so die Vorspänner und so, die nicht mehr im regulären Programm laufen, wo die dann nochmal gezeigt worden sind. Und aber auch das, was man schon regulär sieht, sieht man dem öfters mal an, so, naja, so das war sozusagen, das ist so das Product Placement des Ostens. Also es ist halt nicht von irgendwelchen Firmen gekauft, aber es wird halt so irgendwie der Sandmann fährt mit der U-Bahn in das Neubaugebiet und da sind die Kinder alle ganz fröhlich und sowas und das läuft halt
die Platte.
Die Platte.
Sandmann fährt in die Platte.
Und beim bei diesen, die nicht mehr, die ich jedenfalls noch nie gesehen habe, die da da fährt der Sandmann im hellblauen Trabant tatsächlich vorm Palast der Republik, parkt da direkt davor ein, wo oben die jungen Pioniere mit Trompeten dastehen und ihm ein Liedchen trällern. Er geht in den Palast der Republik rein, der innen tatsächlich, ich habe mich dann erinnert, stimmt, der sah genauso aus von innen tatsächlich, gab es so eine merkwürdige Blume und da tanzen irgendwelche Kinder, irgendwelche ungarischen Volkstänze und dann fängt der Sandmann an mitzutanzen und dann denkst du, ja, ist jetzt irgendwie Coca-Cola oder VW Product Placement jetzt auch nicht wirklich schlimmer. Also es ist halt, jeder verkauft sein Produkt und wer die Macht hat, kann das reindrücken.
Ja, und wenn dein Produkt deine Macht ist, dann ist die Macht dein Produkt.
Genau, und wenn du halt so dieses, so, wenn man sich so den Sozialismus anguckt, so das, was ja für viele, gerade, was weiß ich, meine Elterngeneration, die jetzt im Osten groß geworden ist, die sagen, ja, war besser, die waren wenigstens nicht so furchtbar reich, aber sie waren auch unfassbar mächtig. Und die, also wenn man sozusagen Geld rausnimmt, weil ja im Osten Geld eh keine Rolle gespielt hat, sondern stattdessen Macht als den Maßstab ansieht, dann war die DDR wahrscheinlich gigantisch ungerechter, als es die Bundesrepublik ist. Weil halt
die Macht war auf sehr wenige Leute.
Die Macht war auf sehr, sehr wenige Leute, die du quasi nicht aus dem Amt bewegen konntest. Und in anderen Ländern, eben in Rumänien, wo Ceausescu an der Macht war, an diesem Palast, an den ich jetzt mal wieder denken muss, der hatte unter der Stadt durch, unter Bukarest durch, hatte der eine unterirdische Privatautobahn, die direkt zu seinem Palast geführt haben.
Mhm.
Das hat nicht mal Trump.
Ja.
Und der ist weit weg
davon. Du weißt es noch nicht.
Okay, wir wissen es
noch nicht. Also wahrscheinlich gibt es tatsächlich sozusagen vom Trump Tower bis zum Weißen Haus und nach Mar-a-Lago sozusagen so ein Autobahnsystem, das von Elon Musk selber gebaut wurde. So mit seinem komischen Tunnel da. Ich muss mal kurz Bier holen.
Ah, okay, mach mal. Bier holen im übertragenen Sinne oder Bier holen? Achso, okay. Achso. Und Macht. Ja, und Macht muss schon eine krasse Droge sein. Das ist so, weil wenn man sich so die Leute, die Macht haben, mal anguckt, wie die so aussehen, wenn man sich so Mitch McConnell anguckt und sowas, und ich meine, was für Leiden die Leute auf sich nehmen, um an der Macht zu bleiben, dagegen scheint Heroin wirklich harmlos zu sein, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und das Einzige, was, glaube ich, Leute davon abhält, regelmäßig an Übermacht zu sterben, ist die Tatsache, dass einfach die natürlichen Machtressourcen natürlich begrenzt sind.
Aber das kannst du dir eigentlich auch ziemlich leicht vergegenwärtigen, wenn du dir einfach mal anschaust, wie fucking krass die Politiker in ihrem Job klingen.
Ne? Ja, ja.
Es gab mal eine schöne Doku, da ging es genau darum.
Ich glaube, wir haben die gleiche Doku gesehen.
Und zwar, ich glaube, also so, das ging um deutsche Politiker.
Mhm.
Einer war, es ging um Gregor Gysi, Seehofer, und noch irgendjemand. Klaus Kinkel kann sein, ja. Auf jeden Fall drei Spitzenpolitiker, die alle massive gesundheitliche Probleme hatten, aufgrund ihrer krassen Arbeitsbelastung, weil sie so krass dran sind, die aber nicht davon lassen konnten. Also die halt gegen die Ratschlag ihrer Ärzte halt nicht loslassen konnten von der Macht. Und die haben sehr, sehr intensive Gespräche mit diesen Politikern geführt, wo sie sehr, sehr offen darüber geredet haben. Das fand ich sehr beeindruckend.
Das war auch zu einem Zeitpunkt, zu dem sich alle drei auch aus der Politik zurückgezogen hatten. Und zwei davon sind wieder rückfällig geworden.
Ja, genau. Also Gysi und Seehofer, gut, Gysi hat ein bisschen zurückgeschaltet.
Ja.
Der ist nicht mehr ganz so präsent, wie er es damals war.
Stimmt.
Aber Seehofer, hallo, ich meine, er ist jetzt irgendwie Innenminister, ne?
Also. Und bei Kinkel erinnere ich mich nämlich damals noch, das ist mir damals im Gedächtnis geblieben, dass der erzählt hat, sehr betroffen, dass seine Tochter ist von einem Bus überfahren worden und dabei gestorben, irgendwie mit 18 oder 19, und er halt an ihrem Grab stand oder bei ihrer Beerdigung und so quasi die Erkenntnis in ihm hochkam, dass er seine eigene Tochter gar nicht kannte, weil er halt die ganze Zeit nur immer...
Nimm Joe Biden. Joe Biden ist doch das beste Beispiel, ja?
Ja, ja.
Ich meine, warum ist ein Hunter so ein voll durchgeknallter Idiot, der...
Weil er gar keine andere Wahl hatte.
Ja, weil der auch keine Kindheit hatte, ja? Und weil, ich meine, okay, die hatten noch diesen tragischen Unfall in der Familie, aber ich meine, das ist halt auch kein Wunder, dass die Familie so kaputt ist, so. Und man kann den Leuten nicht mal einen richtigen Vorwurf machen, weil ich glaube, du hast total recht, das ist wirklich eine Droge. Also Macht ist eine totale Droge und du bist da total drauf. Und ich sehe das halt auch bei meinen Freunden, die halt irgendwie Politiker sind, wie schwer die loslassen können. Ne? Und
das meine ich
auch mit denen irgendwie ein Gespräch zu führen, weil die sind sofort im Kopf und allem sind die so wieder tief in diesen ganzen politischen, wer hat wieder was mit wem gemacht und wer intrigiert gegen wen und hast du nicht gehört, was dort in dem Büro gegen Y und die politische Aussage hier und die politische Aussage da und der Antrag hier und der Antrag da. Und also total krass.
Ja, das ist, also das meine ich durchaus gar nicht so sehr im also ich meine, wenn wir so von sowas wie Internetsucht sprechen.
Merkel kann ja auch nicht aufhören. Ne?
Ja, warum, also dann muss doch Machtsucht ist doch ein ganz klar, also die Leute vernachlässigen ihre Familien, die vernachlässigen ihre Gesundheit systematisch. Sie sehen aus wie Zombies oftmals. Sie haben kein Leben. Sie haben doch relativ klassische Entzugserscheinungen.
Auf jeden Fall, ja.
Und das finde ich,
ja, und das ist natürlich, also gerade so Politik, ne? Das ist ja auch das Interessante. Politik ist ja auch.
Und ich glaube, das ist übrigens auch der Grund, warum Leute, die schon sehr, sehr viel Geld haben, man fragt sich ja öfters mal, so Jeff Bezos, der ist unfassbar reich, der wird sein Geld niemals ausgeben können, der ist bis auf alle Ewigkeiten reich, warum will der noch mehr Geld haben? Und ich glaube, der Grund ist mehr Macht. Ich glaube, das ist eine andere Form von...
Ich habe das Gefühl, bei Bezos ist da auch eine ganze Menge Nerdiness dabei. Ne? Also wenn du dich so ein bisschen mit Bezos so beschäftigst, so, dann merkst du, wie der halt alles... was er getan hat, so vorher total konzeptionalisiert und durchanalysiert hat. Und also alleine, wie er seine Frau kennengelernt hat, ne? Irgendwie, wie er sein Dating, er hat ja so
ich will es nicht wissen.
Ja, er hat sich totale Optimierungsstrategien für seine Dating-Strategien ausgedacht, ne?
Ja. Yeah.
Und und solche Geschichten und wenn du dir überlegst und wenn du dir anguckst, was er sich für Amazon am Anfang, was er für sich für Gedanken gemacht hat und wie er sich da so reingenördet hat, ja, der hat sich ja nicht für Bücher interessiert, der hat ja keinen Buchshop aufgemacht, weil er sich für Bücher interessiert.
Sondern weil er festgestellt hat, dass das einfach eine Ware ist, die man sehr gut übers Internet verkaufen kann.
Genau, und vor allem, also er hat halt einfach gesehen, es gibt kein einziges Produkt auf der Welt, das so eine hohe Diversität sozusagen an Unterkategorien hat wie Bücher. Oder beziehungsweise nicht Unterkategorien, sondern Einzelprodukten wie Bücher. Und deswegen war es einfach der ideale Punkt für der ideale Startpunkt für ein Online-Business, weil du halt einerseits sozusagen eine abgesteckte Zielgruppe hast, aber gleichzeitig eine unglaubliche Varietät an Produkten auswählen kannst und konntest sofort sozusagen relativ schnell dich sozusagen freischwimmen gegenüber dem Rest-Business. Und also das hat er sich alles vorher überlegt, ja. Und der Typ ist ein totaler Nerd. Und ich glaube, ganz ehrlich, die Zahl auf seinem Konto, das ist nicht irgendwie Macht und darauf holt er sich nicht einen runter, weil er so mächtig ist, sondern er holt sich darauf einen runter, weil er diese Verdienfunktion für ihn optimiert hat.
Na, ich brech's mal einfach runter auf, wenn du sehr gut darin bist, reich zu werden, warum solltest du dann damit aufhören? Weil wenn du gut darin bist, dann heißt das ja wahrscheinlich auch, dass es dir Spaß macht und warum sollte man dann aufhören, was zu machen, was einem Spaß macht und was einen noch reicher macht. Und aber ich glaube, es ist einfach, dass es für sehr, sehr viele Leute ist das auch einfach, also ich meine, so dieses, wenn ich irgendwie, es gab ja jetzt irgendwie so diese Dokumentation über Bill Gates da auf Netflix.
Gott, die war so grau.
Ich hab mir nur den ersten Teil
angeguckt. Das war so eine völlig unkritische Lobhudelei.
Ja, der hat sich halt ein Denkmal gekauft.
Ja, und was das Krasseste ist, er schafft es nicht mal in dieser Doku, die halt wirklich ein Denkmal für ihn sein soll. Noch nicht mal da schafft er es irgendwie noch ein bisschen sympathisch rüberzukommen. Noch nicht mal da. Also sogar da habe ich mir nur gedacht, so, ah Mann, ey, ganz ehrlich, wenn Bill Gates in diesem Raum wäre, würde ich rausgehen.
Das würde ich jetzt nicht sagen, aber.
Ich finde den so unfassbar unsympathisch, den Typen.
Ich finde. Ernst? Also unsympathisch finde ich ihn tatsächlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ich, also, ich kann mir vorstellen, dass man sich mit dem gut unterhalten kann. Ich weiß es nicht, aber das ist halt, der Typ hat alles, der braucht nichts mehr im Leben, aber er will halt, aber offensichtlich, konnte er nicht damit da klarkommen, dass er sozusagen nur der Microsoft-Fuzzi ist und darum probiert er jetzt noch die Welt ist ja auch ein gutes Ziel da irgendwie mit seinem Geld dann. Aber es ist Macht.
Da geht's um Macht, natürlich geht's um Macht. Weil ich meine, wenn du halt irgendwie Milliardär bist und im Endeffekt alles machen kannst, ja,
genau,
dann willst du einfach sozusagen Selbstwirksamkeit, ne?
Genau.
Und natürlich ist es eigentlich natürlich etwas Gutes oder zumindest halt das gutes Potenzial, wenn diese Weltselbstwirksamkeit immerhin irgendwie in Sachen Weltverbesserung passieren soll. Ne?
Ja.
Und ich will das auch gar nicht, ich habe da ein ambivalentes Verhältnis zu. Ne? Mhm. Also weil ich bin halt auch Pragmatiker und sage halt irgendwie, wenn Leute mit ihrem Vermögen Dinge tun, die irgendwie der Welt helfen, dann ist das erstmal was Gutes so. Aber andererseits ist es natürlich, alleine diese Macht zu haben, irgendwie zu sagen, ich kann hier einen Mega-Impact auf die Welt haben mit meinem Vermögen, also tue ich das, finde ich halt schon echt problematisch. So.
Total. Also ich sehe es, ich meine, ich finde es besser, wenn die Leute damit was Gutes machen, als dass sie irgendwie was Schlechtes damit machen, natürlich, mit ihrem Geld. Und aber ich tendiere schon in Richtung Tax the Rich. Also das ist weil sehr, sehr viele von den Leuten, die also es geht ja auch, vielen geht es ja dann auch um, mit möglichst wenig Geld möglichst viel Publicity zu erreichen, dass man ja doch was Gutes gemacht hat. Und so viel geben die meisten. Also wenn die vernünftig Steuern zahlen würden, würden die wesentlich mehr für die Gesellschaft tun, als über die 1-2% ihres Einkommens, das sie dann für irgendwelche guten Sachen ausgeben. Und es hält sie ja niemand ab, neben den Steuern noch zusätzlich irgendwie 1-2% ihres Gehalts für gute Sachen auszugeben. Das wäre ja immer noch sehr, sehr viel Geld. Also das ist, aber das finde ich, dieses Machtding, das irgendwie.
Aber was ich mich da frage, ist halt, ich glaube tatsächlich, das wird jetzt vielleicht viele Leute überraschen, ja, aber ich habe das Gefühl, dass Trump zumindest am Anfang und wahrscheinlich immer noch so ein bisschen so eine gewisse Awkwardness gegenüber der Macht hat. Also ich habe immer das Gefühl, dass er dass er nicht gut klarkommt mit der Macht. Dass er halt mit dieser Verantwortung, die das bedeutet, zumindest am Anfang sehr, sehr gefremdet hat.
Mhm.
Und dass er immer noch in dem Prozess ist, irgendwie sich damit wohlzufühlen. Ja?
Mhm.
Und ich glaube, ganz ehrlich, wir wollen eigentlich den Punkt gar nicht erleben, dass er sich irgendwann wohlfühlt mit der Macht.
Ja.
Und ich glaube, dieser Punkt kommt aber definitiv in der zweiten Amtszeit.
Ja.
Also, ich meine, du kannst das halt irgendwie auch so an diesen ganzen, jetzt sind wir sozusagen bei dieser ganzen Iran-Geschichte. Wenn du dir zum Beispiel diese ganze Geschichte mit Syrien anschaust, was da alles passiert ist, ne, irgendwie, man hatte immer das Gefühl bei Trump, so, er macht immer gerne eine auf dicke Hose und auf Twitter und irgendwie Kim Jong-un, ey, komm, ey, bring it on und so weiter und so fort. Aber wenn es irgendwie darum geht, halt wirklich sozusagen eine militärische Auseinandersetzung zu riskieren, ne, war er immer extrem zurückhaltend.
Mhm.
Und hat da eigentlich immer eher zurückgescheut vor. Was ja eine gute Sache ist eigentlich. Das war jetzt eigentlich mit dem Soleimani, war das ja eigentlich das erste Mal, dass Trump wirklich so, sag ich mal, einen proaktiven, harten Schlag ausgeteilt hat.
Das fand ich echt krass, weil.
Dann fängt auch noch das neue Jahr so an, ne? Irgendwie so.
Na, es ist vor allen Dingen. Das ist, ich finde das nicht gut und ich mag Trump nicht, aber es muss man ihm lassen, dass da hat er auch viel Glück gehabt, aber so wie es bisher aussieht, hat er da echt, also ich meine, das war vorher, das fing mit diesem Angriff der Irakis auf die amerikanische Botschaft an.
Ja, davor ging er noch vorher los.
Ja.
Mit den Scharmützeln irgendwie und
genau.
Den abgeschossenen Tankern und der Drohne und.
Und da hat dann halt, aber das war jetzt der Moment, wo dann die Presse gesagt hat, das ist Trumps Benghazi.
Mhm. Ja, aber das war ja Quatsch, ne? Also es war ja nicht vergleichbar mit Benghazi, aber ja.
Ja, aber das ist halt, und ja, und jetzt macht er nichts und jetzt lässt er sich das gefallen, das war so ein bisschen so. Und dann macht er diesen einen wahnsinnigen, aber muss man ja auch sagen, also er hat gezielt eine Person ausgeschaltet. Wahrscheinlich sind auch seine Bodyguards und hunderte andere Leute mitgestorben und irgendwelche Kinder, die auf der Straße waren. Aber also er hat nicht irgendwie einen Krieg vom Zaun, sondern hat genau diese eine Person, wo er auch noch kolportiert worden ist, dass das die Option war, die ihm das Militär angeblich nur vorgesetzt hat, so damit die anderen Versionen nicht so wahnsinnig erscheinen. Also er hat dann sozusagen die Wahnsinnige von diesen Optionen genommen. Und die Welt hält den Atem an. Wie wird der Iran reagieren? Und ja, da kann sicherlich noch was kommen und da wird vielleicht nochmal irgendwo ein Flugzeug abstürzen und sowas. Aber erstmal haben sie sich ja offensichtlich extrem zurückgehalten von der ganzen Reaktion.
Mega, oder? Also ganz ehrlich, also auf so im Endeffekt sozusagen die Assassination auf deinen Nummer zwei im Staat, ja, irgendwie zu reagieren, indem du Militärbasen beschießt und zwar so,
dass niemand bei umkommt.
Dass du wirklich darauf achtest, dass auch gar kein und die Leute auch noch vorher warnst und so weiter und so fort, ja. Also im Endeffekt nur so ein bisschen Asphalt zu beschießen.
Ja.
Also das ist ja fast eine Unterwürfigkeitsgeste, ja.
Ja,
also das ist ja fast schon irgendwie, ja.
Also die haben, scheint zumindest nichts als ein Bluff an der Hand.
Ja, und dann auch noch zu betonen, ne? So, damit hätten wir das jetzt gerecht. Und das ist auch alles, was wir machen werden. Damit das klar ist. So, ja.
Puh, Jetzt haben wir es euch aber mal gezeigt.
Aber das war es jetzt auch, wie wir es euch gezeigt haben. Denn das haben wir jetzt auch ganz schlimm euch gezeigt. Nämlich.
Und dann schießen sie noch dieses Flugzeug ab.
Gut, das war ein Versehen. Da bin ich mir 100%
sicher. Ja, natürlich war das ein Versehen. Aber jetzt ist das Ganze halt in sich zusammengefallen.
Ja, ja.
Jetzt kriegen sie, also ich meine, wenn das wegen dieser Trump-Aktion jetzt tatsächlich noch zu einem Regime-Change im Iran kommen würde,
dann hat Trump die Wahl schon komplett gewonnen.
Dann kriegt er vielleicht wirklich noch einen Friedensnobelpreis.
Nee, das glaube ich nicht. Also,
das ist
aber die Wahl ist dann auf jeden Fall, das ist dann geritzt. Also das ist, da ist er dann unangreifbar.
Na, aber bei seiner Wählerschaft halt so dieses. Er hat halt so, da drohte Trump Benghazi zu kommen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das kann man ja alles so. Aber so die Nation hat so einmal kurz den Atem angehalten und der Commander in Chief hat den gezielt ausgeschaltet, ja, hat einen Radar verursacht. Keine toten Amerikaner, nicht einer, keine überflüssigen Ausgaben. Ja.
Und ich versuche ja auch immer solche Geschichten auch immer so ein bisschen aus der Sicht dieser ganzen Trump-Supporter zu sehen, ne?
Ja.
Und aus dieser Sicht, ja, da kommt dann halt irgendwie der Trump als so der Inspektor Callahan, ne, von irgendwie Dirty Harry, ja, der halt einfach irgendwie so der Bad Cop, der halt irgendwie sich an keine Regeln hält und
genau.
Ne, und der macht dann einfach den Schlag, bam, ja, irgendwie auf den Verbrecher. Und gerade weil dieser Bad Cop halt auch dem Verbrecher eigentlich ähnlich ist, das ist eigentlich der gleiche Typ Mensch, ja. Genau deswegen ist er so effektiv. Das ist so das Narrativ, glaube ich, so von den Trump-Supportern. So, da kommt jetzt hier einfach mal hier der Callahan und der räumt jetzt hier einfach mal die City auf, so. Und wir, ne, also wir Liberals, ne, die jetzt irgendwie in der Presse so völkerrechtswidrig und so weiter und so, ja, wir sind dann halt so der cholerische Chef, ja, der halt sagt, Callahan, ins Büro, Sie haben schon wieder sich nicht an die Regeln gehalten, wenn das doch mal passiert, entziehe ich Ihnen die Polizeilizenz und Callahan sagt, so, na, aber das ist ja nicht so, ne? Also, wenn man genau hinschaut, dann ist Trump nicht Inspektor Callahan, sondern er ist Inspektor Clouseau, ja? Also der Vollidiot, der halt sozusagen durch den Fall stolpert und durch reine Tollpatschigkeit zufällig den richtigen Button drückt, damit der Böse durch die Falltür fällt.
Das,
ja?
das will ich gar nicht mal bestreiten.
Ja, und wir sind Chief Inspektor Dreifuß, sein Chef von Clouseau, der halt darüber verrückt wird, ja. Der wird dann ja irgendwie in die psychische so, weil der einfach nur so, what?
Also das will ich nicht mal bestreiten, aber das ist einfach, muss man einfach mal sagen, also das war, also als Trump-Supporter muss das ein Genuss gewesen sein, sich das mitzukriegen, wie es halt so, weil er halt seiner Basis alles geliefert hat. Und weil es auch wirklich, also ich meine, er ist jetzt, dass der Typ, der da ausgeschaltet wurde, Das ist, um den ist es jetzt wirklich nicht schade. Also ich glaube, das behauptet niemand. Er hat,
also ich fand den irgendwie total nett.
Er hat keinen.
Also ich wollte mit dem eigentlich mal ein Bierchen trinken.
Er hat bisher noch keinen Krieg vom Zaun gebrochen, was mehr ist, nach wie vor mehr ist, als man über Bush zum Beispiel sagen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Und
das ist ja auch das, ganz ehrlich, ne? Also das ist ja auch etwas, was da irgendwie immer so aus der aus dem Gedächtnis verschwindet oder vielleicht auch einfach bei den jungen Leuten nicht so präsent ist, ne? Wie schlimm Bush war.
Ja.
Ne? Also ich meine, Bush war nicht so peinlich und Bush war nicht so dumm und seine Fans waren nicht so durchgeknallt. Er hat nicht so viel gelogen, also er hat auch gelogen, aber er hat nicht so viel gelogen und nicht so oft, sagen wir mal so. Er hat auch krass gelogen, ne? Und ich glaube, ganz ehrlich, Bush Junior, ne, als Person, ich glaube, das ist ein netter Typ. Ich glaube, George W. Bush ist ein netter Mensch. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, kann ich. Er malt scheiße.
Er malt scheiße und er war, glaube ich, ein ziemlich. Und ich glaube, er war eine ziemliche Null als Präsident einfach. Er war, glaube ich, nicht. Er war einfach schlecht. Und was halt passiert ist, ist halt, dass Dick Cheney und Wolfowitz und Rumsfeld mehr oder weniger die Regierung geschmissen haben. Ja, weil. Und einfach durchregiert haben und Bush immer nur seine Unterschrift runtergesetzt hat. Ja. Und. Es war so eine abusive Relationship zwischen denen. Und ich glaube, wirklich die richtigen Schweine sind so Dick Cheney und Rumsfeld und so, die halt da irgendwie den ganzen Mess angestellt haben. Und Bush hat halt einfach mal alles abgenickt so. Also ist egal. Ich will jetzt auch nur sagen, also die Bush-Regierung war definitiv weit schlimmer als das, was Trump bisher abgeliefert hat. Also Magnitudes schlimmer. Also was, ich meine, allein der Irakkrieg hat, keine Ahnung, 700.000 Irakern das Leben gekostet. So.
Ja, das ist.
Afghanistan fast das gleiche. Und ein bis heute stattfindender Krieg eigentlich sozusagen, der da angefangen wurde. Und das Ganze eigentlich für Bullshit. Und die haben irgendwelche Beweise gefaked für die UN und also ein riesen Desaster war dieser Bush. Und das muss man sich erstmal reinziehen. Und da ist so ein Trump, der da eigentlich nur sozusagen seine komische Show abzieht, ist da eigentlich fast harmlos dagegen.
Die Langzeitkonsequenzen jetzt vielleicht mal.
Ja, genau. Also und vor allem muss man immer sagen, Bush hatte zwei Amtszeiten, um den Scheiß anzuzetteln. Ich meine, okay, den Irakkrieg hat er in der ersten angefangen. Aber Bush, ich sag mal so, Trump hat wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, ganz ehrlich, hat noch mal eine zweite Amtszeit. Und die kann auf jeden Fall, Bush auf jeden Fall noch mal vom Thron stoßen. Das sehe ich auch, dass das passieren kann. Und es ist völlig vorstellbar, aber.
Aber ich glaube tatsächlich auch, dass dieses Krieg führen, das liegt nicht so sehr in seinem Naturell bei Trump. Also ich glaube,
das ist etwas, wo du so einen Geschmack entwickelst.
Vielleicht, keine Ahnung.
Und ich glaube gerade dadurch, dass. Genau, ja, eben, genau. Ja. Also und gerade jetzt, wenn er irgendwie Erfolg hat, jetzt hier irgendwie in Iran und dann jetzt tatsächlich einen Regime-Change hinkriegt, dann denkt er sich so, oh, ich bin doch ein geiler Typ, ey, kann ich doch gleich nochmal machen.
Bombardiere ich nochmal Nordkorea.
Genau, hier, mach ich mal mit Nordkorea, kann ich gleich das Gleiche machen.
So. Ja, ja, ja. Ja, klar, richtig auszuschließen ist das nicht. Aber ja. Ja, das finde ich, ich habe eben vorhin, bevor du kamst, du hast neulich über ContraPoints hast du getwittert, dass du der, also ContraPoints ist dieser YouTube-Account von dieser.
Hat mir schon mal.
Haben wir schon mal erwähnt von dieser darum ging es um diese, also trans, also so um die, und über Opulenz, ein Essay, ein Video-Essay, was 40 Minuten gedauert hat oder irgendwie sowas. Und da ging es auch sehr stark darum, also es ging so wie sich Leute selber inszenieren und wie so zum Beispiel im Hip-Hop Reichtum inszeniert wird und sowas und wie das irgendwie offensichtlich einem Grundbedürfnis des Menschen entspricht, so um sich über andere zu erheben, so ein bisschen. Und da ging es auch um Trump und zwar um dieses berühmte Zitat, dass Trump is a poor man's idea of a rich man.
Mm-hmm, ja.
Und was mir, glaube ich, in dem Moment klar geworden ist, weil Trump sagt ja immer, dass er nicht zur Elite gehört und er greift immer die Eliten an. Und das ist natürlich zum einen ist das ein, und wird dann von seinen Gegnern angegriffen mit, der Typ ist als Multimillionär auf die Welt gekommen, der ist die Definition einer Elite. Und womit sie definitiv recht haben, und natürlich ist das, aber Trump verhält sich in bestimmten Bereichen nicht wie die Elite.
Ja.
Und das ist was zum Beispiel habe ich neulich hat Trump ja irgendwie in einer Rede, hat er über unter anderem, also dass jetzt ja die ganzen Wassersparsamkeitsregulationen abgeschafft werden, warum er sich auch immer da so reingesteigert hat, aber seine Leute scheint es offensichtlich, und hat dann angefangen über Wäsche, über Dishwasher, Geschirrspüler zu
Als ob er jemals einen von
der Trump hat in seinem Leben hätte. Noch nie einen Geschirrspüler gesehen. Und außer, egal. Aber er verhält sich halt nicht so wie die klassische Elite, sondern er verhält sich tatsächlich so, wie ein armer Mensch sich einen reichen Menschen vorstellt. Und das macht ihn, glaube ich, bei seiner Wählerschaft auch so populär. Er ist halt so, wie sie wären, wenn sie reich wären. Und er ist halt,
das stimmt, ja.
Und das ist ihr verbindendes Element. Und er ist halt so, darum ging es halt auch, dass Trump halt, wie Trump sein Geld darstellt, wie es normalerweise eigentlich nur Neureiche nötig haben. Also wenn man halt sozusagen, wenn man eigentlich reich geboren ist, dann sind ja viele Leute, die legen dann gar keinen Wert mehr drauf, ihren Reichtum so zur Schau zu stellen.
Und alles zu vergolden, was um dich herum ist.
Und alles zu vergolden, was so um dir herum ist.
Das ist so geil.
Aber Trump, obwohl er mit seinem Reichtum geboren ist, vergoldet er alles, was um ihn rum ist und stellt sicher, dass auf absolut jedem Foto, was von ihm existiert, absolut klar ist, dass er sehr, 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 sehr reich ist.
Mhm.
Als ob er sich diesen Reichtum selber erarbeitet hätte.
Ja.
Das ist, glaube ich, was und klar, das verstehe ich auch, dass, also wenn ich Trump so reden sehe, ich finde den Typen selber scheiße. Aber dass man das unterhaltsam findet, was der erzählt, und dass das seinen Wählern und sein
der redet ja auch im Endeffekt wie der besoffene Nachbar über den Garten.
Total.
Ja, also das ist
aber
ja
dabei durchaus durchaus unterhaltsam. Also es ist ja nicht so, dass der, also er ist ja, also wenn er eine Rede vom Blatt abliest, ist er ganz furchtbar. Aber wenn er diese Freidrehen-Sachen hat, wo er einfach nur vor sich hin labert, dann ist das ja wie ein schlechter Podcast. Das ist ja
wie WMR.
Das ist ja wie WMR. Und auf Drittklässler-Niveau. Also nochmal eine ordentliche Steigerung, aber
ja, okay, also Trump würde nicht so weit gehen, jetzt irgendwie Guillotinen zu fordern, aber ich sag mal so, das ist auf jeden Fall auch schon ganz schön schlecht.
Also ich jemand, der die Presse als die Enemy of the People bezeichnet, würde mich jetzt nicht wundern, wenn er auch mal Guillotinen fordert, einfach ja. um mal.
Ich fand das so.
Ich würde das tatsächlich für nicht abwegig halten, dass der Guillotinen für bestimmte Leute fordert, überhaupt nicht.
Aber hat er nicht? Also jedenfalls
noch nicht, weil er Guillotine nicht aussprechen kann.
Also sein Schlimmstes ist ja immer noch Lock him up oder sowas.
Lock her up,
genau. Für Hillary Clinton. Aber was ich eigentlich sagen wollte.
Das weiß ich nicht, ob das sein Schlimmstes ist, aber okay.
Ja, also ist egal, geht in die Richtung. auf dem Kongress gab es nämlich noch einen schönen Vortrag von David Graeber, einen Menschen, den ich sehr, sehr schätze. David Graeber, übrigens auch so ein bisschen groß geworden, diese ganzen Occupy Wall Street Geschichte, hat zu dem Zeitpunkt dann auch ein echt ziemliches Megabuch abgeliefert, irgendwie Debt the First 5000 Years, okay. Also die ersten 5000 Jahre von Schulden, ne? Also er hat so ein Buch über Schulden geschrieben.
Ach, nicht Debt im Sinne von Tiefe, sondern
ja, genau,
Debt.
Also Schulden. Er ist Anthropologe und hat wirklich eine geile, sehr, sehr wissenschaftliche und aber sehr auch unterhaltsame Geschichte von Schulden geschrieben. So, ne? Und er schreibt eigentlich immer viel über Wirtschaft, aber halt eben aus dieser spezifisch anthropologischen Perspektive und dekonstruiert damit immer ganz, ganz geil so die ganzen Narrative der Wirtschaftswissenschaften. Und das ist halt echt immer ziemlich wahnsinnig geil.
Okay.
Ne? Also der hat auf jeden Fall auf dem Kongress auch auf einen Vortrag gehalten. Und er hat da eine interessante...
Wie heißt der Vortrag? Wie heißt der Typ?
David Graeber.
Graeber.
G-R- A-E-B, also wie wenn du es mit Ä schreiben würdest auf Englisch. Jedenfalls der Vortrag, da ist ja auch gerade ein Text von ihm rausgekommen, der so in die ähnliche Richtung stößt. Da hat er auch eine schöne Erklärung so, für Brexit und Trump, ne? Wobei man sagen muss,
from managerial feudalism to caring classes.
Ja, genau. Das kannst du dir mal. Genau. Also
ich habe nämlich einige Vorträge schon angeguckt. Ich war zwar selber nicht da, aber ich habe einiges schon geguckt vom Kongress und habe jetzt auch sturmfrei das Wochenende. Das heißt, vielleicht habe ich auch nochmal Zeit für.
Die kannst du dir auf jeden Fall nochmal anschauen. Ja. Also David Graeber, genau. Also die wesentliche These, also es geht so ein bisschen auch um zu erklären, wie ist das mit dem Brexit und dem Trump und so weiter und so fort. Und er hat eine ziemlich interessante These dort aufgestellt. Und zwar ist es so, dass er feststellt, dass es eigentlich so eine Art neuen Klassenkampf gibt. Mhm. Und der Klassenkampf ist nicht der zwischen Arbeit und Kapital, wie das sozusagen der ursprüngliche Klassenkampf war, sondern zwischen tatsächlichen Arbeitern, also was er so Careworker auch nennt, ja. Mhm. Also Leute, die sich darum kümmern, dass die Dinge am Laufen gehalten werden. Ja?
Aha, okay. Hm.
Also Leute, die halt tatsächlich was tun. Und sag ich mal, dem administrativen Überbau. Die Funktionselite. Ja.
Ja.
Wobei die Funktionselite im Endeffekt sozusagen so eine komischer machtaufgeblasener Wasserkopf ist,
ja,
der eigentlich keinerlei produktive Selbstwirksamkeit hat. Und das ist übrigens sozusagen so die These von
seinem. Bin ich als Softwareentwickler, bin ich da Care-Arbeiter oder bin ich Teil des Wasserkopfs?
Das ist eine gute Frage bei der Software. Das müsste ich mal gucken. Also ich glaube, aber du bist nicht dieser administrative Wasserkopf. Also er hat ja eigentlich
ja. Ich frage mich gerade, ob ich Teil des neuen Proletariats bin, die tatsächlich auch was auf die Reihe kriegt.
Also ich sag mal so, es ist so, dass seine These kommt so ein bisschen aus seinem letzten Buch, das ist dieses Bullshit-Jobs, ne? Bullshit-Jobs, da hat er mehr oder weniger die These aufgestellt, dass halt, beziehungsweise auch ganz gut belegt, dass halt eine ganze Menge Leute in dem heutigen Kapitalismus ihre eigene Profession als komplett sinnlos erachten, ne? Also ganz viele Leute haben in ihrem Job das Gefühl, würde es mich nicht existieren, würde es keinen Unterschied machen.
Mhm.
Ja, und zwar nicht nur irgendwie was gesellschaftlichen Impact angeht, sondern auch wirtschaftlichen Impact, ja. Ja, also sondern die sitzen da irgendwie wochenlang an irgendwelchen Papern, die keiner liest, ja, die bauen da irgendwelche, die überprüfen irgendwelche Sachen, schreiben Berichte, die irgendwo in der Schublade verschwinden. Also ganz, ganz viele Leute haben dieses Gefühl und er identifiziert da sozusagen so eine neue Klasse von eigentlich sozusagen Leuten, die nur angestellt sind, um irgendwelche Sachen zu administrieren, für die eigentlich gar keine Administration brauchen. Und vor allem in diesem ganzen neoliberalen Management, das so in der Ende der sozusagen zu den Thatcher-Jahren und Tony Blair-Geschichten Sachen irgendwie so etabliert worden sind, da wäre halt sozusagen dieser Wasserkopf entstanden.
Okay.
Und jetzt ist es so, dass sozusagen auf der anderen Seite eben diese Care-Worker sind und diese beiden interagieren aber ständig, ne? Weil irgendwie die einen wollen ihre Arbeit machen und die anderen stellen denen dann irgendwie 100 Hürden hin, irgendwelchen Formularen und irgendwelchen Sachen, die sie machen müssen und so weiter und so fort, ja?
Kenne ich zu gut.
Genau. Und das heißt mit anderen Worten, ja? Da baut sich so ein Resentment auf von den Leuten, die halt wirklich was leisten, gegenüber diesen ganzen Funktionseliten.
Ja. Yeah.
Das sind die Leute, die einen immer irgendwie, die immer besser wissen, die immer alles besser wissen, die immer irgendwie die einem reinreden, die einen aber eigentlich davon abhalten, wirklich produktiv zu sein.
Mhm. Ja?
Also da geht das so ein Hass, ja. Und wer repräsentiert diese Funktionseliten besser als solche Leute wie New Labour, Hillary Clinton oder so weiter und so weiter und so fort, ja. Das ist ja genau diese Klasse. Das ist diese Professional Class, ja. Das ist die, gegen die du halt so ein Resentment entwickelst, ja. Und solche Leute wie Trump oder diese Brexit-Leute, ja, die treten ja auf mit irgendwie ey Leute, Regeln sind uns scheißegal. Wir gehen jetzt über alle Regeln hinweg und regeln und wir kotzen auf Regeln und wir ficken Regeln und hier, ey. Und Experten gehen wir weg mit Experten. So, ne? Irgendwie Michael Gove im Fernsehen so. Zahlen, Klimawandel, irgendwie, was weiß ich so, ja. Also das heißt sozusagen, es wird einfach rundheraus abgelehnt irgendwie Expertentum, Funktionselitentum und so weiter und so fort. Mhm. Und das...
Zumindest solange es einem im Weg steht.
Genau. Und das... ist genau natürlich das Ring the Bell sozusagen bei diesen ganzen Care-Workern, die halt einfach das Gefühl haben, ja krass, hier durchbricht einer mal dieses komische Funktionselitensystem.
Ja, auch nicht ganz, also nicht zu Unrecht, muss man ja auch
ja,
sagen. Also
in gewisser Hinsicht ist das auch zu Recht, ja.
Das ist ja, ich meine, das hat Bernie Sanders hat das jetzt gerade wieder gesagt, das ist halt das amerikanische Volk ist sowohl von den den Parteien, also von der Regierung und sowohl von der demokratischen als auch von der republikanischen enttäuscht worden. Und das ist, und jetzt werden sie von Trump enttäuscht oder nicht enttäuscht, also ich glaube nicht, dass er mehr auf die Reihe kriegen wird, aber oder auch überhaupt eine Fort mehr auf die Reihe zu kriegen. Das ist quasi so ein Aufbäumen. Das stimmt, das hat was davon. Und jetzt hält man sich halt an die falschen Götter. Also das ist halt, um es der Elite auszuwischen, jetzt sowas wie Trump zu wählen, auf der einen Seite funktioniert es, aber auf der anderen Seite ist es auch ein ziemlicher Schuss in den eigenen Fuß. Aber bisher scheinen sie glücklich zu sein mit ihrer Wahl. Oder weitgehend. Das ist,
Ich meine, Trump ist natürlich, so von der Politik her ist es natürlich grauenhaft. Also ich meine jetzt, okay, er hat jetzt keine mega krassen Kriege vom Zaum gebrochen bisher.
Ja.
Toi, toi, toi. Klopf auf Holz. Aber ich meine, diese Steuerreform, gut, die ist nicht von ihm ausgedacht, ne? Die ist irgendwie aus dem kommt von den Republikanern. Aber,
er hat sie durchgedrückt.
Er hat sie halt, das war natürlich sein Kompromiss, den er dann auch, also, aber das ist ja, das ist wirklich katastrophal. Also ich meine, diese ging noch irgendwie diese Kurve durch auf Twitter rum. Irgendwie mit den, wie viel die einzelnen Einkommensschichten an Steuern zahlen und wie dann halt wirklich sozusagen die obersten Prozent, wo dann halt irgendwie so die Kurve nach unten geht.
Ja, ja.
Und die noch nie so wenig gezahlt haben wie ever, ja. Und wo man so merkt, so, okay, hier ist eine massive Umverteilung von unten nach oben.
Das glaubt ja mal keiner. Ich hab irgendwann mal vor Jahren habe ich mal mit einem Trump-Supporter per Twitter diskutiert und probiert, ihn zu überzeugen. Hat nicht funktioniert. Da habe ich gesagt, ja, die Steuern dürfen nicht so hoch sein. In den 60ern waren sie noch niedriger. In den 60ern war der Spitzensteuersatz in den USA bei 90%. Lüge! Hier, Steuerunterlagen von dem aus den 60er Jahren. Lüge! Das ging nicht in dessen Kopf rein.
Das ist auch so abgefahren, ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Amerikaner die sozialdemokratischen Wurzeln ihres Wohlstands irgendwann komplett verdrängt haben, ne? Also wenn du dir das überlegst, also das gesamte Wirtschaftswachstum, die ganze Wohlstand eigentlich, auf dem diese Nation beruht, ja, die wurde in der Zeit zwischen 1930 und 1960 oder 1970 sozusagen, ja, da hattest du diese mega krassen Wachstumsraten,
ja,
von 15-20% irgendwie der US-Wirtschaft, ja. Und das war alles New Deal. Das war alles New Deal. Und New Deal war im Endeffekt nichts anderes als Sozialdemokratie, ja.
Ich habe irgendwann mal die Theorie gehört, dass das im Wesentlichen daran liegt, dass die USA so gut dastanden, dass der Rest der Welt in Schutt und Asche lag und während Europa halt damit beschäftigt war, sich wieder aufzubauen, konnten die Amerikaner gutes Geld verdienen.
Ja, einerseits, aber ich glaube...
Aber natürlich ist da eine Menge dran. Die USA waren schon mal sehr viel gerechter und haben ihre Bevölkerung...
Ich meine, was haben die da alles gemacht? Was haben die da alles für mega krasses Geld einfach in die Gesellschaft gepumpt, in Projekte, in Infrastrukturprojekte? Du musst dir allein überlegen, so, wo kommt denn diese ganze technologische Vorherrschaft her? Ja, wie wurde das Internet gebaut? Wer hat das finanziert?
Das haben sie definitiv getan. Also, dass das passiert ist. Ich meine,
sowas wie das Raumfahrtprogramm, ja? Es war ein Hoover Dam,
das wäre
mega krasse staatliche Investition.
Ja, ja.
Da kommt die amerikanische Größe her, aus mega krassen staatlichen Investitionen.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass sie das alles komplett vergessen haben manchmal so.
Nee, sie würden es sogar leugnen, viele von ihnen, also die Konservativen würden es leugnen, wenn du es ihnen sagst.
Ja, ja, klar.
Das ist, ja, also, das finde ich, das ist ja auch, das
ja,
finde ich.
FDA war ja auch Demokrat, ne?
Ja, aber es ist ja auch durchaus, das waren ja auch, und das ist, ich glaube, das ist hier, ist das inzwischen, ich habe neulich darüber gehört, wie Norwegen gerade irgendwie eine neue, eine neue Straße so quasi unten an der Küste lang baut. Und die haben ja nun eine sehr herausfordernde Geografie. Und da werden halt die krassesten Tunnel, die jemals existiert haben in der Menschheitsgeschichte, und die krassesten Brücken, die jemals existiert haben, werden da gerade gebaut, um irgendwie eine relativ lächerliche Distanz von 150 Kilometern oder sowas zu überbrücken. Aber es ist halt wegen der ganzen Fjorde und sowas.
Die haben halt das Geld, ne?
Die nehmen da irgendwie. Also, naja, also aber
wie deswegen habe ich auch echt gefressen. So, weißt du, so komplette Land ist mittlerweile eigentlich komplett CO2-neutral, ja. Aber pumpen
aber
das
Öl
aber,
verkaufen
genau, aber pumpen das Öl ab und verkaufen es in die Welt, ja. So, ich denke mir so, ey Leute, so kommen wir auch nicht nämlich.
Ja, nee. Aber das ist, aber das finde ich halt so, wenn, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich am Ostkreuz vorbeifahre oder an der neuen Warschauer Straße, weil das ist so, das neue Ostkreuz, das ist halt Infrastruktur, die reicht für 100 Jahre. Und wie viel von unserem täglichen Wohlstand, und das habe ich in den USA, habe ich das halt viel stärker gesehen, weil da ist halt viel von dieser Infrastruktur schon in einem erbärmlichen Zustand.
Ja,
und dann
weil die halt auch einfach in den 70er Jahren aufgehört haben.
Geld genau, weil da seit 40, 50 Jahren nicht mehr investiert wurden und langsam merkt man es. Und, aber das ist halt die ersten 30 Jahre geht das gut. Die ersten 30 Jahre sparst du einfach viel Geld ein und kannst halt noch von der Substanz leben. Und das finde ich immer wieder spannend, wie so, ich beschäftige mich jetzt gerade massiv mit diesem ganzen, mit diesem Boeing 737-Skandal. Mhm. So, wo die Leute, also so nochmal als Kurzzusammenfassung, es gibt diese neue Boeing 737 Max und die ist halt, davon sind zwei Maschinen sind davon abgestürzt und innerhalb relativ kurzer Zeit und dann fangen wir Softwareproblem, haha, die Programmierer haben wieder Plus und Minus verwechselt und dann stellt sich irgendwann raus, nee, war eigentlich gar kein Softwareproblem. Und jetzt muss man auch
ja, es ist ermittelbar halt so, ne? Also
es war nicht im Ansatz ein Softwareproblem. Es hat, also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie, also es ist jetzt nicht, dass irgendein Programmierer sich an die
Stirn. Es ist halt ein Aerodynamikproblem, das sie aber versucht haben, in der Software zu lösen.
Ja, also was sie gemacht haben, ist halt die 737 ist ein relativ, die ist halt nicht so effizient, wie sie sein sollte, und darum braucht sie größere Turbinen, und größere Turbinen hätten nicht unter das Flugzeug drunter gepasst. Da hätten sie halt das komplett neue Flugzeug bauen müssen. Was sie um Himmels Willen verhindern wollten, und das ist halt das Problem, ihr Problem ist, sie wollten verhindern, dass die Piloten neu geschult werden müssen. Weil Piloten neu schulen ist teuer, und das wollten sie sich sparen, das Geld, und darum wollten sie halt alles so machen, dass das neue Flugzeug genauso toll ist wie die Airbus. Die A320 ist das, glaube ich, Neo. Oder, aber auf der anderen Seite sollte es halt total kompatibel mit dem alten sein. Und darum haben sie halt ein paar Tricks gemacht. Also ein paar schlimme Tricks. Und sie mussten halt, die Turbinen passen nicht runter, weil das Flugzeug ist relativ flach, weil früher hat man die Flugzeuge mit kürzeren, weil, auch spannend, warum eigentlich? Weil es früher relativ verbreitet war, dass du Flughäfen hattest, wo es noch keine mechanischen Hebebühnen gab, sodass du die Sachen halt irgendwie quasi manuell reinpacken musstest, und dann wolltest du halt flache Flugzeuge haben, wo du es nicht ganz so hochheben musstest. Und darum sind die flacher gewesen, und darum müssten jetzt haben sie einen Trick gemacht, sie haben die Turbinen also quasi eigentlich gar nicht unter den Flügel gehängt, sondern vor den Flügel, was aber zu anderen Flugeigenschaften führt, und da hätte man jetzt den Piloten erklären können, aber dann hätte man wieder neu schulen können. Also haben sie ein System gemacht, was das Flugzeug dann immer in die richtige Richtung steuert.
Also eine Software, die das ausgleicht im Endeffekt.
Ein Steuersystem.
Den Unterschied ausgleicht.
Ja, Also die den Unterschied ausgleichen soll. Und normalerweise legst du halt in so einem Flugzeug alles redundant aus.
Mhm.
Also du hättest zwei von diesen Systemen steuern müssen und wenn die einbauen müssen und wenn die sich nicht einig wären, hätte irgendwo eine Lampe angehen müssen. Aber für die Lampe hätte man wieder die Piloten schulen müssen, weil dann hätte man den Piloten sagen, hey, wenn die Lampe angeht, müsst ihr das und das machen. Also hat man zwar dieses System redundant eingebaut,
mhm.
aber das eine wird einfach nicht genutzt.
Mhm.
Okay. Und dann braucht man auch keine Lampe.
Okay.
Und wenn dieses eine System dann kaputt ist, und das ist kein Softwareproblem mehr.
Nee, das, klar, das ist dann nicht, das,
also das liegt
dann nicht an der Software, aber die Software war definitiv involviert.
Ja, es war Software dran beteiligt, wie an allem Software beteiligt ist. Das kannst du genauso gut sagen, ist ein Mechanikproblem, weil irgendwie war Mechanik beteiligt.
Ist recht, ja.
Das ist wirklich, das ist durch die Instanzen, also das sind Managemententscheidungen ganz weit oben gewesen. Es ist, hey, das wird Probleme verursachen. Ja, ist nicht dein Problem, mach's trotzdem so. Und dann haben die das halt so gemacht. Und dann so quasi die Geschichte von Boeing, wie das dazu kommen konnte. Weil Boeing war quasi mal das Aushängeschild amerikanischer, so engineering-driven und sehr erfolgreich und sowas. Und die haben dann irgendwann mal Lockheed Martin übernommen. Lockheed Martin oder? Nee, Quatsch, McDouglas.
Mhm.
McDouglas, also dieses,
ich glaub, Lockheed Martin existiert noch.
Lockheed Martin existiert noch, genau. Und die waren kurz vor der Pleite und dann hat Boeing die übernommen. Und aber irgendwie war das damals so, dass diese McDouglas, die waren halt so sehr stark schon so auf Management und sowas und hier Controlling und Kohle rausholen und sowas. Und die haben es geschafft, den Deal zu drehen, dass viele damals sagten, das ist McDouglas hat Boeing mit Boeings Geld gekauft. Also,
also,
okay. Das Management hat das dann quasi übernommen und das war dann auch das erste Mal in der Geschichte von Boeing, dass da nicht die Engineers quasi die Firma geleitet haben, mhm. also ein ehemaliger Engineer, sondern jemand, der aus dieser Business-Ecke kam und sowas. Und von da ab ging es wohl mit der Qualität über die nächsten.
Ich sag dir, jede Firma ist dann dem Tode nahe, wenn die Business-Kasper das übernehmen. Die BWLer muss man, die dürfen höchstens die Bilanzierungssoftware benutzen, aber ansonsten darf man die nirgendwo einsetzen.
Und an der Stelle fängt an, für mich die Geschichte dann auch wieder ein bisschen zu gut in die andere Richtung zu werden, um wahr zu werden, also um als einziges, aber so das ist quasi so das was gerade so rumgeht. Und die Qualität, also es gibt zum Beispiel, sie haben irgendwann in North Carolina, sie haben eigentlich früher alles in Seattle gebaut und dann haben sie irgendwann mal das Headquarter nach Chicago umgezogen und dann haben sie angefangen in North Carolina, haben sie irgendwie für den Dreamliner damals. Und der Dreamliner, das war ja so, das war die 787 Dreamliner, das war das erste Flugzeug seit sehr, sehr langer Zeit, was sie gebaut haben. Und da war auch schon einiges im Argen. Also das war, weil die Batterie im Flug im Brand aufgegangen ist, sind die auch schon gegroundet gewesen und sowas. Also es war jetzt nicht so, also da hätte man eigentlich schon mal mitkriegen können, oh Moment mal, wir haben ein Problem. Wir sollten uns vielleicht mal umstellen. Und es war in North Carolina, das war wohl auch diese Fabrik, die ist da aus dem Boden gestampft worden, um die ganzen Dreamliner bauen zu können. Und da galt halt nichts mehr von der Arbeitsweise, wie sie in Seattle galt, also so Qualitätskontrolle und alles dreimal messen und sowas. Also da sind defekte Teile offensichtlich verbaut worden, weil man halt keine funktionierenden Teile hatte und dann, weil halt irgendjemand das Bonus davon abhing, dass halt dass das Flugzeug fertig wird, dann wurden halt kurzzeitig defekte Teile verkauft und solche Sachen. Also das sind schon sehr, sehr viele Sachen, die da schiefgegangen sind. Ich habe gehört, die Air Force hat eine Zeit lang einfach aus dem Werk in North Carolina einfach keine Flugzeuge mehr angenommen. Die haben gesagt, okay, wir kaufen weiterhin Boeing-Flugzeuge, aber nicht aus diesem Werk.
Okay.
Weil das Erste, was die Air Force macht mit so einem Flugzeugen, ist, die einmal auseinanderschrauben,
mhm.
gucken, wie sie innen aussehen und da lagen Teile drin rum.
Mhm.
Also es ist eine Boeing 787 wohl ausgeliefert worden, dass da irgendwo eine Leiter irgendwo in den Innereien vergessen worden ist und solche Sachen. Dinge, die halt nicht passieren dürfen bei einem Flugzeug, wo eigentlich jede Schraube, die fehlt. So. Und wie komme ich jetzt da drauf? Und das ist auch so ein Slack, der so, ja, es geht ja. Es funktioniert ja. Es funktioniert ja eine ganze Weile erstaunlich gut. Und ich glaube, das hast du auch so mit Ländern. Das hast du, das erleben wir hier gerade so, ja, funktioniert doch. Ich meine, wer braucht schon schnelles Internet?
Wir brauchen schon Energiewende und Verkehrswende.
Und die Bahn, naja, wir haben da mal viel Geld reingesteckt. Jetzt haben wir lange kein Geld reingesteckt. Und bisher ist noch nichts, toi, 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 nichts Schlimmes passiert.
Ja.
Ah ja, ein paar Züge sind zu spät. Naja, ein paar Züge sind zu spät. passieren immer zu spät. Und das ist so diese langfristigen Auswirkungen, die solche Sachen haben, die siehst du ja immer erst. Darum glaube ich auch, dass das mit dem Klimawandel, das war das. Also ehrlich, mit dem Klimawandel, wenn wir das hinkriegen.
Dann auf die letzte Sekunde, ne?
Nee, was ich ja für das Eigentliche, dann wird 10 Jahre später das nächste anstehen, was knapp wird.
Ja.
Die Probleme für die Menschheit.
Ja, die Diversity Crisis haben wir auch, ne? Biodiversity. Also wo halt dieses massenhafte Artensterben, das
ja,
wir auch noch haben.
Ja.
Das ist ja auch noch, das ist im Endeffekt genauso schlimm. Also ich habe auch das Gefühl, die Menschheit muss zumindest mit dem großen Krischern, also viele Leute kennen das nicht, der große C. Ich weiß nicht, bei uns in Niedersachsen haben wir immer gesagt, der große Krischern, das ist der große C.
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.
C,
vom Fuß, ja, okay, mit dem großen C, ja.
Im großen C in der Apokalypse getaucht haben.
Ach so.
Bevor die irgendwas machen. Also es muss erstmal, sie müssen erstmal den Schmerz spüren, glaube ich. Die Menschheit muss erstmal den Schmerz spüren. Und zwar richtig hart. Und zwar nicht nur den Schmerz der Koalas, sondern halt den eigenen Schmerz, ne? Also, und dann
das glaube ich nicht. Das glaube ich keine Sekunde lang, dass das reichen wird.
Es gab einen anderen schönen Podcast, den ich gehört habe. Da ging es, glaube ich, allgemein eher um Wirtschaft, aber halt auch um Klimakrise und was jetzt zu machen ist. Und da war so ein geiler Ökonom, das war ein Schotte. Und der hatte so einen geilen, also ich liebe diesen schottischen Dialekt, ne?
Okay.
Und der meinte halt so, weißt du, was Churchill, also auf so einem schottischen Dialekt, ne, so, you know what Churchill said about the Americans? The Americans always do the right thing, right after they tried everything else.
Ja, okay, ja.
Also so ein bisschen so als
das
optimistische Formel, ja, irgendwie. So als optimistische Formel. Und ich glaube, das gilt für die Menschheit auch. Also es gilt für alle Menschen. Also die Menschheit tut am Ende immer das Richtige. Nachdem sie alle anderen Optionen ausgelotet haben.
Nein. Das ist ja. Ich weiß nicht, also das ist das, was ich so ein bisschen. Also die Logik, mit der viele Leute rangehen, ist, wir haben schon öfters geglaubt, die Welt geht unter und bisher ist sie noch nie untergegangen. Das ist ein Argument, was man öfters mal hört.
Survivor-Bias, würde ich sagen, ne?
Total. 100% aller Menschen haben gelebt, bevor die Welt untergegangen ist.
Ja, auf jeden Fall. Die meisten Menschen, die gelebt haben, haben ohne iPhone gelebt und sind glücklich geworden.
Nee, das will ich nicht. Nee, das ist gar nicht, was ich sagen will.
Es gab dieses geile SMBC-Comic, wo dann irgendwie, was?
XMBC.
XMBC? Nee, SCMB. Ach Gott, hab ich vergessen. Egal, auf jeden Fall.
Wir haben den Strichmännchen.
Nein, das ist XKCD, das ist was anderes.
Achso, SBMC, was ist denn SBMC?
SCMB, keine Ahnung, ich hab's auch nicht mehr. Ist egal, auf jeden Fall, da ging es irgendwie, Robot Uprising war ja relativ schnell niederschlagbar. Ja, komisch, warum haben die bloß nur mit Speeren und Steinen angegriffen, statt mit Raketen und Lasern? Und dann so, ja, ganz einfach, die Trainingsdaten haben hergegeben, dass fast alle Battle-Gewinner irgendwie ever meistens mit Speeren und Steinen gewonnen haben.
Ja, also ein bisschen in die Richtung, aber dieser Survivor-Bias steckt da halt drin. Das ist halt, man kann auch sagen,
ja, der Arzt sagt mir, ich soll mir aufhören mit Rauchen, aber ich lebe ja immer noch.
Ja.
Ja, wenn du tot bist, dann ist es vorbei. Also das ist bloß weil du bisher alles überlebt hast, heißt das nicht, dass du unsterblich bist.
Mhm.
Und die Aussage, bisher war jede Angst übertrieben, also wird auch dieses Mal nicht passieren, ist das Äquivalent zu, die haben mir schon 100 Mal gesagt, wenn du dich so weitermachst, dann wirst du sterben und ich lebe immer noch, also kann ich daran nicht sterben. Das ist.
Ich hab mal so einen französischen Film über so einen Ghetto-Jungen und der meinte halt so, er hatte so irgendwie so eine Vision, er fällt von einem Hochhaus und fällt und fällt und denkt sich die ganze Zeit, bis hierhin ging es ja noch ganz gut.
Ja. Und das ist es eben, das, was ich vorhin mit diesem Jahr 2000-Bug da meinte. So dieses, dass der Lerneffekt aus, hey, wir haben es nochmal geschafft, ist nicht, wir müssen beim nächsten Mal ah ja, beim nächsten Mal sollten wir vielleicht ein bisschen früher anfangen, sondern es ist sehr, sehr viele Menschen, die gibt, die sagen, ist doch gut gegangen, warum haben wir uns überhaupt die Mühe gemacht?
Ja, aber die sehr viele Menschen ist halt egal. Ich glaube, ganz ehrlich, die Menschheit muss einmal so richtig einmal spüren, was es bedeutet, Apokalypse, Klimawandel, und dann passiert alles ganz schnell. Ich sag dir, Wartime-Effort, ja? Und ich meine ganz ohne Scheiß, wie lange hat die USA gezögert, bis sie den Krieg, was ist, 42 sind sie in den Krieg eingezogen? Also relativ spät, ja? Also das heißt mit anderen Worten, irgendwie Deutschland hatte schon ganz Europa eingenommen, Nazi-Germany war halt schon eine Megamacht irgendwie von ganz Europa und so weiter und so fort. Und dann kamen die Amerikaner und haben gesagt, so, jetzt reicht's aber, jetzt kommen wir mal hier und machen hier mal platt.
Also vielleicht.
Und dann kam der Wartime-Effort, ja, und der Wartime-Effort wird auch kommen beim Klimawandel, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann geht das ratzfatz.
Also ich glaube, man sieht tatsächlich ein bisschen was. Also ich bin tatsächlich optimistischer, als ich es mal war, dass zumindest versucht wird, nochmal was zu drehen. Ob es klappt, was zu drehen, das ist natürlich dann die ganz andere Frage. Und ob es nicht zu spät ist oder sowas. Das finde ich halt das Irre. Also es ist so ich habe diese Woche mal wieder Fleisch gegessen, sogar an 3 Tagen. Ja.
Ey, ich würde sagen, du kommst jetzt auch auf die Liste, Klimadünner.
Das stimmt. Aber was das Irre ist, am Mittwoch war ich Döner essen. Das erste Mal, ich weiß nicht, seit sehr langer Zeit, dass ich einen Döner mit Fleisch drin gegessen habe.
Gestern auch einen Döner gegessen.
Und vorher habe ich mich so richtig drauf gefreut. Und dann habe ich diesen Döner gegessen und habe mir gedacht, okay. Und das ist echt irre, man gewöhnt sich's ab.
Mhm.
Und heute habe ich einen Burger gegessen, es gibt ja so ein Wildschwein, also so eine Wildburger-Bräterei. Und der war ganz lecker.
Wildburger kann ich aber auch nicht viel mit anfangen, ehrlich gesagt, aber ja.
Nee, der war sehr, sehr lecker. Der war sehr, sehr gut, und aber das braucht man halt auch nicht öfter als einmal im Monat oder alle halbe Jahre mal oder sowas. Also das ist jetzt. Und keine Ahnung, irgendwie es sind so Kleinigkeiten. Und das ist so gerade bei diesem ganzen veganen Zeug, das ist halt unfassbar viel davon, ist einfach nur Gewöhnung. Das ist so viel.
Also Fiona meinte mal zu mir, dass sie so allein diesen Fleischgeruch und den Geschmack, das wäre viel zu krass und zu intensiv.
Das geht Diana schon seit Jahren so, ja, ja.
Genau, also weil du sozusagen, also die Geschmacksnerven kalibrieren sich halt auf so ein anderen Niveau ein, sodass du eigentlich total overwhelming findest, wenn so Fleischgeschmack ist eigentlich fast eklig. Also es ist.
Nee, für Diana ist es eklig.
Ja, genau, es ist richtig eklig, weil es halt so einen mega krassen.
Also ich habe das jetzt halt mit Kuhmilch, weil ich seit Monaten keine, also ich, Joghurt esse ich hin und wieder mal noch, weil Joghurt ist tatsächlich eine der wenigen Sachen, die ich tatsächlich vermisse, und es gibt gute vegane Joghurt, so mit Kokoszeug und sowas, aber es gibt auch sehr, sehr gute nicht vegane Joghurts, aber so Milch an sich, Kuhmilch, habe ich komplett gestrichen aus meinem.
Ich eigentlich auch, also ja.
Und das ist sowas, das hat man sich umgewöhnt, und dann schmeckt das andere plötzlich, schmeckt die Kuhmilch scheiße und die Hafermilch schmeckt, oder die Kuhmilch schmeckt gewöhnungsbedürftig, die Hafermilch schmeckt nicht gewöhnungsbedürftig. Und es ist, und im Endeffekt hat's, also es ist, ich habe mir das immer so hart vorgestellt und so.
Also ich kann ehrlich, also ich trinke schon seit langem gerne meinen Kaffee irgendwie mit Hafermilch oder Sojamilch, ja, ja, oder wie auch immer. Das ist mir wirklich, also das ist für mich gleichbedeutend mit Kuhmilch. Also ich habe da wirklich,
genau.
Also da auf der Ebene bin ich total easy, so, da kann man sich mit mir total einigen, so. Also ich bin schon noch irgendwie so ziemlich, ich finde Fleisch immer noch ziemlich geil.
Ja.
Und ich brauche meine Eier.
Also das ist auch, also Kolli hat sich neulich mal wieder gewünscht, dass wir am Wochenende mal wieder Eier machen, Rührei. Und das werde ich jetzt dann auch mit ihm machen, werden wir mal wieder Eier machen. Wobei es gibt auch wirklich sehr, sehr geiles. Es ist halt mehr Aufwand, aber so Tofu-Scramble ist auch sehr lecker. Was sind denn die Sachen, die ich tatsächlich vermisse? Ich esse Heringshäppchen nach wie vor sehr, sehr gerne.
Mhm.
Käse ist sowas, wo ich dachte, so das
wird. Käse, ja klar, total.
Das war so, wo ich dachte, das wird die totale Hölle. Und jetzt ist es so, oh, Käse, naja. Also hin und wieder esse ich mal dann ein bisschen Schnittkäse oder sowas, was weiß ich, wenn ich bei meinen Eltern bin oder sowas, dann esse ich auch mal wieder ein paar Scheibchen Käse und dann war es das auch und dann ist es auch wieder vorbei. Also das ist tatsächlich sowas, was, ah, jetzt musst du.
Jetzt muss ich aufs Klo, ah, ja. Ich bringe aber auch Bier mit.
Ah, Bier. Ja, wollte ich.
Aber du kannst kurz deine Ernährungs.
Oh, jetzt wollte ich gerade damit aufhören, muss ich jetzt weiterhin vor mich hin monologisieren. Jetzt, wo eh alle Hörer wechseln, jetzt ist eh wurscht. Worüber kann ich denn erzählen? Ja, Klimawandel. Aber natürlich, das ganze Tiere essen wird's nicht, oder damit aufhören, wird's nicht lösen. Aber insofern finde ich das eigentlich ganz spannend, weil ich habe neulich auch mal wieder so eine Doku gesehen, über wie sie jetzt irgendwelche Insekten züchten, um dann sozusagen und so, ja, anstatt Kuhfleisch kann man doch einfach Heuschrecken essen und das ist ja in vielen Kulturen auch absolut verbreitet und das ist eine wichtige Proteinquelle und bla 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 und weiß der Teufel was und ist sicherlich auch nicht ganz ohne, aber das ist halt sowas, wo ich, warum? Also warum das einer Kultur, weil wenn man die Umstellung schon macht von Kuh- und Schweinefleisch und Hühnerfleisch auf irgendwas anderes, warum dann auf Insekten? Dann kann man auch einfach sagen, okay, dann lässt man es halt komplett bleiben. Und weil, wenn man diese Umgewöhnung schon macht. Ich glaube, dass wenn man sich umgewöhnen würde, dann würden einem Heuschrecken auch sehr, sehr gut schmecken und sowas. Das ist ja gar keine Frage. Aber ganz auf tierische Nahrung zu verzichten, ist halt im Zweifelsfall aus der CO2-Perspektive immer noch die beste Variante. Und ja, das ist das, probiert's mal. Mehr will ich gar nicht sagen. Es ist leichter, als ich dachte. Aber wie gesagt, ich bin ja alles andere als konsequent. Also jetzt will ich auch nicht den Eindruck, ich bin ja. Ja, das heißt doch geschafft, die ganze Zeit über vor mich hinzufaseln. Ich wollte jetzt gerade sagen, zu erzählen, aber das war kein Erzählen, das war wirklich vor mich hinfaseln über Ernährungsgewohnheiten. Aber ich wollte mit dir nochmal reden, du hast irgendwie diesen Tweet abgesetzt über dass du es ja gar nicht nachvollziehen kannst, dass man das Erbe, dass man sozusagen, das, warum man denn erbt sozusagen, warum ist das denn noch nicht abgeschafft?
Also, das war interessant. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn der Auslöser eigentlich davon, von der Überlegung? Ich habe auf jeden Fall, es ist so, ne? Ich komme aus einer, ich sag mal so, bürgerlichen Familie.
Mhm.
Mein Vater ist Lehrer, jetzt auch nicht irgendwie ein Mega-Lehrer, sondern irgendwie so.
Mega-Lehrer.
Also nicht Mega-Lehrer, sondern ich bin halt so ein Lehrerkind, ja. Yeah. Also so,
ah, ernsthaft?
Ja, genau. Ich bin so das
typische Lehrerkind. Weiß, dein Vater, ich meine, ich hätte ihn jetzt eher irgendwo als Arbeiter oder sowas eingeschätzt. So, also
echt,
ja? Ich hab den ja nur mal kurz kennengelernt.
Ach, du hast ihn kennengelernt? Stimmt, ja, auf der CeBIT, ne?
Wir waren mal auf der CeBIT zusammen und da haben wir bei deinen Eltern übernachtet.
Du warst bei uns im Haus. Das ist doch kein Arbeiterhaus.
Es ist irgendwie so, es ist so ein merkwürdiges 70er-Jahre-Haus mit diesem merkwürdigen Kamin drin und sowas, aber es ist jetzt auch kein Lehrerhaus.
Relativ groß, oder?
Es ist relativ groß.
Es ist kein Arbeiterhaus.
Ja, okay, also es ist jetzt nichts, also er ist jetzt sicherlich niemand,
der Kohl schleppt. Es ist keine Villa, aber es ist halt auch kein
Arbeiterhaus. Ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass er ein besserer Ingenieur bei VW wäre oder irgendwie, also irgendwie
ja.
Sowas. Also
jetzt, es ist, glaube ich, so gehaltsmäßig ist das ja auch ein bisschen.
Genau, aber ich keine Ahnung warum, von der Architektur her hätte ich das jetzt eher so in Richtung nicht Bildungsbürgertum geschickt.
Also er hat das auch sehr, sag ich mal, ambitioniert, was solche architektonischen Sachen angeht und hat das halt auch mit geplant und so, ne?
Okay.
Also egal. Jedenfalls, mein Vater Lehrer, meine Mutter PTA, also pharmazeutisch-technische Assistentin. Ich bin so im bürgerlichen Haushalt. Das kann man, glaube ich, fair to say, ja, irgendwie, ich komme aus einem bürgerlichen Haushalt. Und das heißt mit anderen Worten, meine Eltern haben halt auch ein gewisses Geld angehäuft über ihre Lebzeit, dass ich halt herben werde. Ne? Das ist jetzt kein Vermögen, so, ich bin nicht reich, beziehungsweise meine Eltern sind nicht reich oder so, aber es ist jetzt halt schon so, dass halt irgendwie, dass ich weiß, dass ich was erben werde.
Mhm.
Und dass dieses Erbe, und ich habe reflektiert, was dieses Erbe mit mir gemacht hat. Ne? Mhm. Also, weil ich glaube, ich sag mal so, es ist relativ, einfach oder verlockend, mir zu erzählen, was ich für ein geiler Selfmade-Typ bin. Ne? Mhm. Im Sinne von, ey, ich habe hier mir mal was aufgebaut, meine Karriere, ich habe halt irgendwie straight an meinen Themen gearbeitet und habe halt immer gehustelt und konnte mich und weil ich halt so konsequent und kompromisslos war, konnte ich mir das Leben ermöglichen, das ich halt immer machen wollte. Gut, ich bin jetzt nicht reich, aber ich keine Ahnung, mache halt, was ich will und ziehe halt Befriedigung aus den Dingen, die ich tue und so. Das Narrativ, sag ich mal, liegt nahe. Ja.
Ja.
Und ich hab, glaube ich, bin auch durchaus schuldig, mir das halt hin und wieder so selbst gesagt zu haben. Mhm. Ja. Aber wenn ich das wirklich reflektiere und wenn ich wirklich halt meine Position relativ zu anderen Leuten, die ich auch sehr gut kenne und so weiter und so fort, reflektiere, dann muss ich feststellen, dass dieses relativ unbeschwerte Armsein, das ich die letzten 10 Jahre praktiziert habe,
yeah,
nur deswegen möglich ist, weil ich im Hinterkopf diese Erbschaft habe.
Okay, krass.
Also weil ich halt im Hinterkopf weiß, dass selbst wenn ich jetzt irgendwie 10 Jahre arm bin, ne, irgendwie und kein Geld habe, dass ich erstens, wenn irgendwie, keine Ahnung, Shit happens, ja, irgendwie ich zu meinen Eltern laufen kann und die mir halt irgendwie einfach Geld geben. Und das ist übrigens auch schon passiert, irgendwie 2013 ging es mir echt schlecht irgendwie finanziell. Meine Eltern haben mich unterstützt, um das mal so klar zu machen. Also es ist nicht irgendwie eine hypothetische Geschichte, sondern es ist so passiert. Und alleine dieses Wissen darum, dass ich halt sozusagen dieses Netz habe,
yeah, ja,
durch meine Eltern und vor allem auch irgendwann sozusagen irgendwelche, also nicht keine Reichtümer, sondern halt irgendwie so ein reasonable amount of money bekommen werde, der gibt einem sozusagen so eine Sicherheit, die einem den Rücken frei hält, und die einem ermöglicht, angstfrei arm zu sein. Ja, also ja, das ist glaube ich, was glaube ich nicht so richtig reflektiert ist in unserer Gesellschaft, dass arm sein können, vor allem wenn man jung ist, ja, auch ein Privileg ist. Also, dass es sozusagen ein Privileg sein kann, arm sein zu können, in dem Sinne, dass man halt arm ist, ohne Existenzsorgen zu haben.
Ja.
Also das ist, glaube ich, mein Zustand ganz gut beschrieben.
Also das geht bei weitem nicht allen so, aber du gehörst.
Ich meine, du kennst mich ja, ne?
Ja, ja.
Ich habe wirklich keinen ausschweifenden Lebensstil geführt, die letzten 10 Jahre, ganz im Gegenteil. Ich habe halt Nudeln gefressen, ich habe halt Geld gespart, ich habe halt mich eingeschränkt und so weiter und so fort.
Ich glaube, du bist der ärmste Mensch, den ich kenne.
Ja, genau.
Aber du bist halt nicht.
Du weißt, ich habe keine Kohle.
Aber ja, es ist deine eigene Entscheidung. Also es genau, ist tatsächlich aus deiner eigenen Entscheidung.
Und ich habe mich auch nicht schlecht dabei gefühlt.
Genau.
Und das ist halt, und das ist das Privileg, ja.
Ja.
Weil wenn du arm bist und diesen Background nicht hast, ja, dann fühlst du dich den ganzen Tag bedroht. Weil nämlich, wenn dann was passiert, deine Waschmaschine geht kaputt, keine Ahnung, dann hast du plötzlich existenzielle Sorgen, weil ja, dann plötzlich, fuck, wie kann ich meine Miete bezahlen, ja? Und wenn ich auf meiner Wohnung rausfliege, dann bin ich auf der Straße. Also wo dann plötzlich so existenzielle Probleme kommen. Also wo Armut existenzielle Probleme. Und das ist der wesentliche Unterschied. Armut hat bei mir nie existenzielle Ängste ausgelöst.
Das ist auch noch eine soziale Frage. Eine Frage der sozialen Schicht. Das ist, Diana hat ja gerade in den USA, zum Beispiel Koljas Klamotten, die er so anhatte, die waren größtenteils irgendwie aus dem Secondhand-Laden. Also da war direkt bei uns um die Ecke, war so ein kleiner Secondhand-Laden, die haben halt Kinderkleidung verkauft in erster Linie. Und da kam dann, und da haben wir unsere Sachen gekauft und dann die meisten auch dann wieder irgendwie zurückgebracht und sowas. Und wir haben halt auch viel so an Kindersachen über Craigslist gekauft und so, es hat also so auch Spielsachen und so ein Zeug. Und wir hatten Freunde von uns, die waren illegale Einwanderer aus Mexiko, wie man das so im Klischee kennt. Und deren Kinder haben, also die haben natürlich nur einen Bruchteil dessen verdient, was was wir so hatten an Einkommen.
Dass sie sich überhaupt leisten konnten, in San Francisco zu leben. Ne? Also.
Konnten sie nicht. Haben in South San Francisco gewohnt und sowas und haben auch irgendwie in einer riesen WG gewohnt, obwohl sie zwei Kinder hatten und sowas. Und die Kinder hatten halt so immer den neuesten Scheiß, immer den neuesten Plastikscheiß und so und immer neue Klamotten und so. Und dann hat mal mit Jana und sie meinte dann irgendwann so, warum machen die das nicht auch? Ich meine, die könnten auch einfach gebrauchte Sachen kaufen und sowas. Dann würden sie auch eine Menge Geld sparen. Und ich glaube, das ist auch, ich kann verstehen, dass man das nicht will. Gerade wenn man es nicht hat. Gerade wenn man sich was erarbeiten will, will man seinen Kindern halt nicht zumuten, gebrauchte Klamotten zu tragen. Und halt auch, wenn wir unserem Kind gebrauchte Klamotten anziehen, dann sieht jeder, die haben das nicht nötig. Die machen das, weil sie die Welt retten wollen und weil sie woke people sind und dann kriegen und wir kriegen Social Praise dafür. Dahingegen, wenn arme Menschen ihren Kind gebrauchte Klamotten anziehen, dann ist das
ein Statusverlust.
Dann ist das ein massiver Statusverlust. Für uns ist es ein Statusgewinn, gebrauchte Klamotten zu tragen.
Ja, das ist total abgefahren, ne?
Und das ist was ja, also auch da bist du natürlich, wenn du tatsächlich aus arm, du musst ja halt nichts beweisen.
Ja, genau.
Und
ich kann in einer kleinen Wohnung leben und Nudeln essen und ich habe keine Minderwertigkeitskomplexe deswegen.
Das ist, ich meine, wir haben ja damals, als wir aus den USA zurückgekommen sind, da habe ich ja, und das war natürlich ein Punkt, ich habe bei Facebook so viel verdient, wie ich in meinem Leben nie verdient habe. Vorher nie verdient habe und wie ich wahrscheinlich auch nie wieder verdienen werde. Und ich habe dann irgendwann mal, bin ich dann zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, und man muss sagen, es ist bescheuert, so viel Geld auf dem Tisch liegen zu lassen. Auf eine Art.
Mhm.
Und das war dann halt, dass ich mir dann irgendwann mal gesagt habe, naja, aber ist denn nicht der eigentliche Luxus, sagen zu können, ach scheiß auf das Geld,
ja.
Ich mache das jetzt trotzdem. Und das ist was ich halt, ich meine, sozusagen, ich lebe jetzt mal mit der Hälfte von dem Geld oder mit einem Drittel von dem Geld, was ich vorher hatte. Das ist immer schwierig. Das ist schwierig, aber
runter zu graden ist immer schwierig.
Das war überhaupt gar nicht schwierig, weil es halt vorher sehr, sehr viel war und weil halt San Francisco auch scheiße teuer ist und so und dass das dadurch nicht mehr so ins Gewicht fällt. Aber das ist ein Privileg zu haben, sich auf so viel verzichten zu können, ohne ernsthafte Einschnitte zu bemerken. Das kommt ja noch dazu. Ich meine, wie viel Prozent der Menschheit könnten sich auf ein Drittel des Geldes runterkürzen und würden es eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig merken. Und das ist schon, ja, wir sind Kinder unserer Privilegien, ohne total. Absolut ohne Frage. Das ist
und was der eigentliche Punkt an dieser Überlegung war, ist ja,
ja,
dass ich mir eingestehen muss, dass das, was ich getan habe, meine Karriere, wie ich sie gemacht habe, ohne dieser Hintergrund der Erbschaft, ja, und sag ich mal, dem einigermaßen gut situierten Haushalt meiner Eltern nicht möglich gewesen wäre. Das heißt mit anderen Worten, ich hatte Freiheit. Also dieses Geld übersetzt sich nicht in meinen Wohlstand, also nicht in materieller Lebensqualität, ja, aber in Freiheit.
Aber Freiheit ist doch eine Form von Lebensqualität.
Genau. Und das ist halt die Lebensqualität, die ich angestrebt habe. Nicht die materielle Lebensqualität, ich brauche kein Auto, ich brauche keine große Wohnung, ich brauche keinen Luxus oder sowas, sondern meine Lebensqualität besteht darin, halt meinen Scheiß zu machen, ja, und mich mit den Themen zu beschäftigen, die mich interessieren und darin frei zu sein. Und diese Freiheit, ja, die habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie, die ist fucking ungerecht verteilt. Und wenn man sich das halt einmal mal so betrachtet, ja. Und daher denke ich mir halt, wenn es so etwas gäbe, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen oder verwandte Projekte, wir können irgendwie, ich will jetzt nicht in die Policy-Diskussion um Grundeinkommen gehen, weil das ist kompliziert und ich habe da auch eine spezifische Meinung zu und so weiter und so fort. Aber die grundsätzliche Idee dahinter, irgendwie eine existenzangstfreie Existenz führen zu können. Und das ist das, was ich ja tue. Das ist ja eigentlich, worauf du mein Privileg runter reduzieren kannst. Das ist halt eine existenzangstfreie Existenz zu führen. Ja? Und die Freiheit, die sich daraus ergibt, die würde ich gerne jedem gönnen. Und die würde ich gerne jedem ermöglichen. Und ich würde auf 100% meines Erbes verzichten, wenn wir dafür ein System hätten, das das für alle garantiert.
Ja, also
das ist das, was ich geschrieben habe. Ja.
Ja.
Das ist das, was ich geschrieben habe, dass ich halt eine hundertprozentige Erbschaftssteuer befürworten würde, wenn es dafür eben so ein Grundeinkommen gäbe. Weil es eben genau diese Situation, weil mir ist das Geld egal. Mir geht es nicht darum, das Geld zu erben. Mir geht es nicht darum, irgendwie irgendwann reich zu sein oder materiell. Sondern mir geht es um diese Freiheit der Existenzangst. Freiheit, ja. Mhm. Und diese Existenzangstfreiheit, die könnte man eben auf andere Wege organisieren, die beispielsweise durch so eine Erbschaftssteuer irgendwie, also ich würde das tauschen. Ich würde das tauschen.
Ja.
Weil mir geht es nicht nur das Geld, mir geht es wirklich um die
Freiheit. Ja, ja, nee, nee, also ich will dir gar nicht, du hattest irgendwie das noch als Frage formuliert, hast geschrieben, wieso ist das eigentlich nicht, also wieso ist das nicht Standard in also warum ist das nicht Konsens sozusagen?
Warum ist das nicht, genau, und das ist dann nochmal so eine andere Frage, die mich auch ständig stelle.
Ja.
Weil, okay, natürlich ist es relativ einfach aus dem linken Diskurs heraus, zu so einer Forderung zu kommen. Mhm. Ne? Irgendwie ungerecht verteilter Wohlstand, wir müssen das umverteilen und Erbschaft ist deswegen unsozial, wir müssen Erbschaft umverteilen. So, ne? Das ist einfaches Narrativ aus der sozialistischen Szene, aus so einem sozialistischen Standpunkt. Aber ganz ehrlich, wenn man den Kern des Neoliberalismus einmal ernst nimmt, dann steckt dahinter ja eine meritokratische Vorstellung. Nämlich die Idee, dass du sozusagen Macher deines Erfolgs bist, dass du deines Glückes Schmied bist, dass du als Individuum voll verantwortlich bist für dein Glück. Das ist so ein bisschen die neoliberale Ideologie. Ja. Und das ist im Endeffekt Meritokratie. Das heißt also,
ist auch amerikanischer Leute, Konservativismus eigentlich so der klassische.
Genau, genau. Und das heißt mit anderen Worten, du als Individuum bist das Maß aller Dinge und was du schaffst in deinem Leben, das ist das, was dir zusteht. Ne? Mhm. Und auch aus dieser Sichtweise ist eine Erbschaft völlig undiskutabel schlecht, weil natürlich es die Startchancen, also sozusagen die neoliberale Idee von Gleichheit ist ja Chancengerechtigkeit. Und wie ist das chancengerecht, wenn der eine irgendwie eine Erbschaft hat und der andere nicht?
Indem man es einfach ausblendet, dass die Erbschaft ihn ja.
Genau, aber nur durch
Ausblendung. Aber,
ist es inkonsistent.
Nee,
also
nee,
jeder
das ist
Neoliberale, jeder Neoliberale, der mir erzählt, dass es gerecht ist, dass manche Leute erben, manche Leute nicht.
Das ist nicht gerecht. Was ich glaube, dass es der Eigentum.
Deswegen, ganz kurz, um das so abzuschließen.
Ja.
Deswegen glaube ich, dass eigentlich, und zwar egal aus welcher Partei du kommst, müsste es eigentlich einen Konsens gegen Erbschaft geben. Weil egal, ob du jetzt neoliberales Weltbild hast, oder ein sozialistisches, in beiden Fällen ist Erbschaft ein undeserved Vorteil für Einzelne, der nicht gerechtfertigt ist.
Also was ich glaube, was auch Liberale haben und was halt auch, also was eine Einsicht, eine Vorstellung ist von einer Welt, die ich ganz gut nachvollziehen kann. In den USA, das ist ja relativ weit verbreitet, bei den Konservativen, da will man ja immer den schlanken Staat sozusagen haben. Dieses, der Staat kann mir nichts. Das ist, der kann nicht über mich verfügen. Und das ist immer die große Angst davor. Und es ist, und das Eigentum ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Teil des Ganzen, weil über Jahrhunderte waren die Menschheit halt, jederzeit konnte der König kommen und konnte alles wegnehmen, was dir jemals gehört hat. Und darum, was mir gehört, hat mir gehört. Und über mein Eigentum kann ich verfügen. Und Teil der Verfügung über mein Eigentum ist, dass ich schenken kann, wem ich will oder damit machen kann, was ich will. Und das heißt auch, dass ich nach meinem Tod bestimmen kann, was ich damit will. Das finde ich ist eine, ich meine, wenn du irgendwie in einer weitgehend losgelösten Form, du hast irgendwo einen Bauernhof und du hast dein Kind da, sagen wir jetzt mal, ist nur eins, und du, ja, natürlich kriegt das, und das Kind arbeitet auch sein ganzes Leben schon auf diesem Bauernhof mit, ja, wer soll es denn sonst kriegen, wenn ein Kind, natürlich, dass das aus der heutigen Perspektive natürlich alles ganz anders aussieht, ist ja gar keine Frage, aber dass das aus dieser Perspektive entstanden ist, finde ich absolut nachvollziehbar und ist auch eine Form von Freiheit. Und dieses Misstrauen gegenüber dem Staat kann ich nachvollziehen, weil wir hatten ja vorhin dieses Machtding und ja, wenn der Staat irgendwann mal, wenn der zu stark wird, dann und anfängt, seine Macht gegen uns einzusetzen, dann, also man sollte die Macht des Staates vielleicht schon immer so knapp halten, dass er einem nicht zu sehr auf den Deckel hauen kann. Ich glaube, es hat einen ganz massiven Fehler, weil dieser schwache Staat führt dann dazu, dass quasi ein Machtvakuum existiert und das wird dann wieder durch andere ausgefüllt und das sind dann in den USA halt Firmen, die sich, die sehr viel mehr Macht haben und es sind im Endeffekt nicht die einzelnen Leute, die tatsächlich mehr Macht haben, sondern es sind diese Firmen und der Staat ist und darauf hat man dann noch weniger Einfluss. Aber so, das ist erstmal so die Idee dahinter. Und das ist was, was ich, wo ich sage, ja, kann ich nachvollziehen. Also finde ich absolut. Und wenn man dann, und ich glaube, dieses Gerechtigkeit, dass es gerecht sein soll, das wirst du keinen Liberalen sagen hören.
Eine Chancengerechtigkeit ist ja schon etwas, was die Liberalen
sagen. Ist das sagen. Chancengerechtigkeit oder ist das jedes ist seines Glückes Schmied?
Also Chancengerechtigkeit ist ja, das jedes ist sein Glück.
Aber jedes ist seines Glückes Schmied kann ja trotzdem noch bedeuten, der eine hat halt einen Goldklumpen gekriegt und der andere hat einen verbrannten Plastikhaufen bekommen.
Nö.
Und
wenn
muss
du
ihn
der
jetzt
Schmied
schmieden.
Bist, dann hast du sozusagen, haben alle gleichen Ressourcen, ne? Weil der Schmied ist derjenige, der
nicht.
Arbeitet.
Also ich glaube.
Also du musst ja sehen, auch der Liberalismus, das ist ja der Witz. In dieser ganzen marxistischen Theorie ist ja eigentlich nur eine Erweiterung für das Liberalismus. Ja, schon irgendwie bei John Locke ist es halt so, das Eigentum, er hat ja so eine Naturrechtsphilosophie des Eigentums entwickelt. Wo er sagt, okay, wir haben erstmal sozusagen, Grundzustand ist halt irgendwie sozusagen das unbeackerte Land. Ja? Mhm. Irgendwie das sozusagen unkultivierte Land, irgendwie der Acker, der Wald, was weiß ich, keine Ahnung. Ja? Und dann kommt der Mensch hin und bearbeitet dieses Land irgendwie, rodet die Bäume, pflanzt irgendwie Felder an, keine Ahnung was, ja, und steckt da Arbeit rein. Und diese Arbeit, das ist ein Argument, irgendwie verwandelt diese sozusagen eigentlich natürliche Ressource in Eigentum.
Mhm.
Ja. Und damit eigentlich eine Legitimation, die er da halt irgendwie ausspricht. Ne? Also das heißt sozusagen Appropriation von Land durch Aneignung durch Arbeit.
Mhm.
Aneignung von natürlichen Ressourcen durch Arbeit.
Mhm.
Und
das Gold ist meins, weil ich habe es ausgebuddelt.
Und damit rechtfertigt er sozusagen oder Natur rechtfertigt er so das Eigentum. Ist natürlich totaler Bullshit. Ja?
Klar.
Aber
weil meistens ist ja so, irgendjemand nimmt das Land.
Genau. Irgendjemand
nimmt
das Land
dann Geld dafür, dass sie das bearbeiten.
Genau. Und vor allem hast du dann irgendwann eine Instanz wie den Staat, der dann halt einfach irgendwie ihre Rechte durchsetzt und so weiter. Ist egal.
Mhm.
Jedenfalls, aber so hat sich das Locke so vorgestellt. Und Marx dann irgendwie mit seiner Arbeitswerttheorie, das heißt also irgendwie Arbeiter, die halt irgendwie im Prozess von der Produktion von Dingen irgendwie Arbeit reinstecken, sozusagen haben dann natürlich dann entsprechend das Anrecht auf das Produkt der Arbeit. Ja? Weil sie da sozusagen, ist eigentlich nur eine Weiterdenkung von Locke. Jedenfalls, das heißt mit anderen Worten, der gesamte Liberalismus basiert auf der Idee und auf dem Wert von Arbeit. Übrigens auch schon bei Adam Smith. Ne? Also Adam Smith hat ja in seinem Werk irgendwie The Wealth of Nations vor allem dargelegt, man muss ja überlegen, in welcher Zeit das passierte. Ne? Also zu der Zeit hat halt irgendwie der Adel immer noch geherrscht. Ja?
Ja.
Und im Endeffekt, was Adam Smith ja gemacht hat, ist halt eigentlich sozusagen eine Legitimationsinfrastruktur-Framework zu bauen, das halt die Macht des Adels delegitimiert, weil die sind einfach nur sozusagen unproduktive Nutznießer,
mhm.
ja, gegenüber dem Bürgertum, das halt eben sozusagen sich dadurch auszeichnet, dass es halt für seinen Kram arbeitet. Ja. Das heißt mit anderen Worten, die gesamte liberale Ideologie basiert auf der Idee von Arbeit und auf der Idee von des Werts von Arbeit. Und dass sozusagen Wohlstand erarbeitet sein muss, sozusagen Produkt der eigenen Leistung sein muss. Und das ist eben diese Meritokratie. Und ich gebe dir total recht, dass du sagst, okay, es gibt dann eben sozusagen eine liberale Tradition, die dann halt sagt, okay, die halt sich, genau, und du hast völlig recht, auch zu sagen, okay, die liberale Tradition konzentriert sich auf die Freiheit der Akkumulation von Eigentum und die Verfügung von Eigentum, ne? Und das ist, glaube ich, da hast du völlig recht, das ist sozusagen so der Grundbaustein des Kapitalismus und des Nationalstaats, wie wir ihn heute kennen. Aber mit der Individualisierung, ich glaube, die so ein bisschen später kommt, ne? Also die, ja, die glaube ich, nicht ursprünglich so tief eingebacken ist in den Liberalismus, in den ursprünglichen Liberalismus, ja. Aber mit der Individualisierung, die wir spätestens seit spätestens im 20. Jahrhundert haben, ja, und der Konzentration auf das Individuum, macht das eigentlich wenig Sinn. Also wir haben da so einen Widerspruch. Wir haben so sozusagen einerseits sozusagen diese Idee des Individuums, das sozusagen komplett seines Glückes Schmied ist und seiner Früchte Arbeit ernten soll. Und auf der anderen Seite haben wir immer noch die sozusagen so diese traditionelle Idee der Familie, die halt sozusagen eine überindividuelle Gemeinschaft ist und die halt auch ganz, ganz lange sozusagen so der Adressat des Staates war. Also der Staat hat ursprünglich nie sozusagen rekurriert auf Individuen, sondern auf Familien. Ne? Also die Familie, ja, war immer so die Kernzelle des Staates und nicht das Individuum, sondern die Familie. Und ich glaube, wir sind mittlerweile sozusagen, aber erst sozusagen so durch die kulturelle Revolution in den 60er, 70er Jahren des 20. Jahrhunderts so ein bisschen weggekommen von diesem Familie als Kernzelle des Staates, sondern hin zum Individuum, zur individuellen Idee von Konsum und damit auch zur Zurechenbarkeit von Leistung. Und wenn wir das in Betracht ziehen, dann haben wir da einen Widerspruch. Würde ich sagen.
Ich glaube, der Widerspruch entsteht nur dadurch, dass du willst für alle die gleichen Startchancen.
Ja.
Und
also das wäre jetzt sozusagen eine moderne oder eine zeitgenössische Interpretation des Leistungsgedankens.
Naja, man kann es aber auch, und es ist sehr bequem, das so zu tun. Man kann es auch einfach so sehen, dass man sagt, naja, jeder ist seines Glückes Schmied, heißt, jeder kann aus dem, was er vorfindet, das Beste machen. Und
manche sind halt auf dem Goldberg groß geworden. Und
wenn du zufälligerweise, also das ist halt wie mit dem Land, wenn du zufälligerweise ein Stück Land erwischt hast, auf einem Stück Land gelebt hast, was halt total fruchtbar war, hey, dann hast du halt mit weniger Arbeit mehr gekriegt. Wenn du irgendwie eine Staubwüste hattest, tja, Pech. Und
ja, wobei, gut, das ist natürlich, so kann man das natürlich sehen, aber
also ich glaube dieses Gerechtig, also ich glaube, es gibt da Leute, den, hast du The Crown geguckt? Hier diese Netflix-Serie über das britische Königshaus?
Einfach mal mit Queen Elizabeth, wo sie jung ist und so?
Na, das ist halt, irgendwann ist er nicht mehr, also jetzt sind wir in der vierten Staffel, jetzt ist er langsam nicht mehr so jung.
Ich hab die erste Staffel habe ich angefangen, also ja? Das ist dort, wo der König halt an Lungenkrebs stirbt, ne? Am Anfang.
Genau, der stirbt und dann übernimmt sie halt. Es ist Elisabeths Leben.
Ich habe bis sie da sozusagen Queen wird oder so, habe ich das, glaube ich, gesehen.
Ich weiß nicht, wie lange das noch weitergeht. Also wie lange sie vorhaben, das Ganze, ob sie tatsächlich dann irgendwann. Also
ja, jetzt halt mit Harry, der sich so aus der Crown.
Aber es geht langsam in die Richtung. Es ist langsam hören die Leute Musik, die man auch hört. Also langsam hören die Leute auch David Bowie und sowas. Und es ist halt und
oh, wow, okay.
Prince Charles ist groß und sowas. Und
das heißt mit anderen Worten, Diana stirbt bald. Ist Diana schon aufgetaucht?
Nee, bisher noch nicht. Aber hier, wie heißt sie? Camilla hat schon eine sehr wichtige Rolle gespielt. Und das ist so eine beschauliche Serie, die so ein bisschen vor sich hin tutelt.
Ja, das hatte ich auch das Gefühl, deswegen wollte ich es nicht weiter gucken.
Es passiert halt immer irgendwie, gleichzeitig ist es, viele Sachen, die sie machen, sind super nah an der Realität dran. Also so, dass die Kameraeinstellung die identische ist und sowas, also dass sie tatsächlich irgendwelche Ereignisse aufarbeiten, die so stattgefunden haben und die auch relativ präzise 1:1 so nacherzählen. Teilweise lassen sie sich auch ziemliche Freiheiten, also in der aktuellen Staffel, da wohnt dann plötzlich noch die Mutter von Prinz Philip mit bei ihnen, so quasi, hat in der Realität nie stattgefunden und so eine Sachen. Also sie lassen sich da, aber was, was, aber da sind ein paar Sachen, finde ich, daran, so über dieses, also zum einen ist halt so irre, wie halt im Leben dieser einen Frau das britische Königreich zugrunde gegangen ist. Also dieses Empire, was, also als sie an die Macht kam, da war das noch dieses weltumspannende Empire, was halt alles bestimmt hat. Ja. Und wovon jetzt halt, also. Wo nie die Sonne untergeht, was halt jetzt. Ja, jetzt sind sie froh, dass sie noch Schottland haben. Also das ist
bald nicht mehr.
Es ist ja tatsächlich die Frage, also ich meine, es ist ja durchaus nicht unrealistisch, dass doch zu Lebzeiten dieser Frau das United Kingdom aufhören könnte.
Ich glaube, es bleibt ihnen noch Wales.
Und das zum Beispiel darum geht, auch eine Folge, dass das auch nicht so eine Selbstverständlichkeit ist. Mhm. So, das finde ich das eine Mal so diese, woher diese gekränkte britische Seele kommt und sowas. Und wie unfassbar gut die ganze Zeit da, also eigentlich die Briten, eins können sie wirklich gut, und ich glaube, bei uns ist es auch nicht wirklich anders, andere Leute ausbeuten. Und am Anfang haben sie halt die Kolonien ausgebeutet und sind damit sehr, sehr reich geworden. Und gleichzeitig haben sie in ihrem Kapitalismus, haben sie die eigenen Leute ausgebeutet und sind damit sehr, sehr reich geworden. Und so, also sind auch echt ein paar sehr, sehr düstere Folgen dabei, wo einigen Bevölkerungsschichten so umgesprungen wird und sowas. Also die Queen selber kommt immer relativ gut bei weg bei dem ganzen Ding. Also es ist
klar, das muss ja.
Ja, müsste auch nicht zwangsläufig so sein, aber es ist halt.
Ich fand erstaunlich, dass sie halt sozusagen schon, also in den Folgen, die ich gesehen habe, wie sie da schon so als sehr zurückhaltend, still und bedacht dargestellt wurde. So, ne?
Ja, so war sie wohl auch.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Das ist auch in den weiteren Staffeln immer wieder Thema, dass sie das auch selber als ihren Makel sieht, dass sich da nicht so richtig rauszutrauen. Aber das ist, was man halt auch so mitkriegt, ist halt, wie wichtig, und das wird auch ein paar Mal angesprochen, dass dieses System ist nicht gerecht und es ist furchtbar ungerecht und furchtbar gemein und furchtbar belastend für alle, also auch für sie, dass sie halt sozusagen diese ganze, es geht darum, ob sie mit ihrer Schwester sozusagen auch vielleicht einen Teil des Amtes teilt, wieso ist das denn eigentlich so, wieso bin ich denn die Queen und nicht die meine Schwester?
Kann sie nicht Teilzeit Queen wegen sein?
Ne? Ja, so quasi, weil sie hat ein paar Sachen ganz, und da geht es halt immer wieder darum, bei dieser Monarchie, und ich glaube, dass es vielen Leuten geht, es bei einer Gesellschaft, es geht ihnen viel, viel weniger darum, dass irgendwas gerecht ist, als dass es stabil ist.
Das stimmt, ja.
Und Stabilität ist einfach unfassbar wichtig. Und diese königlichen Thronfolgen führen halt dazu, dass jeder weiß, wenn der König tot ist, brauchen wir uns nicht alle gegenseitig die Köpfe einzuschlagen und entscheiden, wer wird der nächste König, sondern wir wissen, wer der nächste König oder die nächste Königin wird.
Das war ja tatsächlich, also wenn du dir in die Geschichte zurückschaust, in Europa, das war ja immer die große Angst, nicht nur der Herrscherfamilien, sondern auch der Bevölkerung, dass die Thronfolge nicht geregelt ist. Ne? Weil die Thronfolge nicht geregelt bedeutet Krieg einfach. Das bedeutet Fäden, das bedeutet Blutvergießen, das bedeutet Unfriede, das bedeutet Chaos, das bedeutet etc. Und das war immer die große Angst. Also egal, wo du hinschaust, ja, es gibt irgendwie Tyrannen, es gibt irgendwie gute Könige, geliebte Könige, weniger geliebte Könige, aber die große Angst ist immer sozusagen unklare Thronfolge, unklare Machtverhältnisse.
Genau.
Das ist immer die große Angst.
Und das ist, und ich glaube, das ist ja auch, heute sind ja auch viele stolz darauf, dass die USA, hey, ja, wir haben Krisenzeiten und alles ist noch scheiße und könnte geiler sein, aber wir kriegen diese friedliche Übergabe der Macht. Ohne dass dabei irgendwie, dass irgendjemand stirbt und hoffen wir mal, dass es dabei auch bleibt, die kriegen wir hin. Und ja, das.
Ja, bei Kennedy hat es nicht so geklappt, aber gut.
Ja, okay, aber das war jetzt auch. Yeah. Und insofern kann ich mir auch vorstellen, dass viele Leute sagen, mir ist die Stabilität wichtiger als die Gerechtigkeit. Und dieses, das System, was wir haben, ist halt ein erstaunlich stabiles System gerade. Und es gab sicher, ich habe das neulich mal gehört, die Theorie, dass die Renaissance nur durch die Pest zustande kommen konnte.
Also viele Leute gestorben sind.
Weil halt auch, oder auch die sonstigen Krankheiten, die so halt existiert haben, da war halt zwischendurch immer mal wieder relativ diskriminierungsfrei Leute rausgestorben sind und dadurch immer wieder spannende Positionen frei geworden sind, in die Leute dann aufsteigen konnten.
Ja, man sagt ja auch immer irgendwie sozusagen, wer hat das nochmal gesagt? Heisenberg oder irgendwie so war jemand irgendwie, Science improves one funeral at a time.
Okay.
Also sozusagen wissenschaftliche Theorie entwickelt sich halt sozusagen immer weiter, wenn halt irgendwie Propaganden von bestimmten Theoriezweigen einfach wegsterben. Ja? Die halt sehr, sehr mächtig sind und dann halt irgendwie dafür sorgen, dass
Menschen werden nicht überzeugt, es sterben einfach die Alten.
Genau. Menschen können nicht gut. Das ist echt so eine Sache, die, glaube ich, auch noch nicht so verstanden werden, ist, dass Menschen wirklich echt schwer überzeugbar sind.
Ja, und das finde ich.
Biologische Lösung wirklich echt fucking notwendig ist und deswegen auch, glaube ich, so diese extreme Alterung der Gesellschaft.
Genau, darauf wollte ich ja gerade hinaus. Ja. Genau. Ein massives Problem ist. Wir sind Anfang 40 und werden trotzdem immer noch von den Älteren regiert.
Und wir werden halt auch echt kirre dabei, weil ich meine, im Endeffekt, ja, müssten diese Alten, die jetzt immer noch am Steuer sind, die müssten alle tot sein, ja. Und weil sie es nicht sind und weil sie so viele sind, also die Boomer, die Babyboomer, deswegen geht hier auch nichts voran.
Das finde ich ja mit diesem, also abgesehen davon, dass diese ganze Diskussion um dieses dämliche Hühnerstall-Lied, dieses
Gott, ja, das war so ein Offenbarungseid. Alter Schwede.
Das ist eine Debatte, an deren Ende jeder dümmer ist. Es gibt niemanden, der da irgendwann bei schlauer geworden ist.
Vor allem, doch, ich bin schlauer geworden. Tom Buro kannte ich nur so vom Namen her. Jetzt weiß ich, dass es einer der schlechtesten Journalisten auf der Welt ist.
Das wusste ich schon vorher.
Das wusste ich, das habe also, ich da gelernt.
Ich wusste, dass Tom Buro war Intendant beim WDR und er war schon seit Jahren ziemlich unbeliebt, weil er ein ziemlicher Waschlappen ist. Das wusste ich tatsächlich schon vorher. Was ich halt lustig finde in dem Zusammenhang, wie so, ja, diese über die Rentner, über die armen Rentner haben 40 so, ich kenne keinen Rentner, der sich keine Oma, die sich irgendeinen Luxus leisten kann, weil ich sage, meine Mutter sitzt hier gerade mit meiner Schwiegermutter, denen geht es beiden verdammt gut, die haben beide ein Haus, die haben beide keinerlei Sorgen, wir haben die, ja, es gibt Altersarmut und ja, es gibt sehr, sehr alte Menschen, aber im Großen und Ganzen haben wir die reichste Rentnergeneration, die wir jemals hatten. Wenn wir uns um irgendjemanden keinen Kopf machen müssen im Augenblick, dann um den Großteil der Rentner.
Und wenn überhaupt, dann müssen wir deren Renten umverteilen. Aber gut, ja. Ich muss schon wieder aufs Klo.
Genau, und was ich dann halt auch so daran so, also ich habe irgendwann habe ich mal mit einem Kollegen damals, das war noch bei Facebook, darüber über Unsterblichkeit und sollte man denn nicht daran arbeiten, dass wir alle unsterblich werden? Und wo ich auch so denke, so, also wenn gibt es wirklich Menschen, die von sich so überzeugt sind, dass sie sagen, also wenn dieser Planet eins wirklich dringend braucht, dann, dass ich für immer da bin. Dass ich niemals weggehe. Und ich finde furchtbare Vorstellung das nicht, aber ich finde so, wie viel ich jetzt schon jeden Tag vergesse. Einfach an wie viele Sachen in meinem Leben ich mich nicht mehr erinnern kann. Und das wird ja nicht besser. Wenn ich 500 werden würde, würde ich ja mich an genauso wenig erinnern. Also würde es nicht erstmal mehr Sinn machen, mein Gedächtnis zu verbessern, damit ich mich an die Sachen, die ich erlebt habe, auch besser erinnern kann und die nicht alle wieder vergesse, weil dann ist auch total überflüssig, ob ich 500 Jahre lebe oder 80. Und dann halt dieses nächste Ding, dass in dem Moment, in dem wir irgendwie eine unsterbliche Generation haben, dann sind die auch für immer da und alle, die nach ihnen kommen, ihre Kinder und Enkel werden niemals an die Macht kommen, weil diese ganzen alten Säcke da bis in alle Ewigkeiten da sitzen werden und die Nachfolge blockieren werden. Also ich glaube, diesem Planeten könnte nichts Schlechteres passieren, als dass eine Handvoll Multimilliardäre plötzlich unsterblich sind. Also es ist wirklich eine Horrorvorstellung.
Also wir sollten dieses Guillotinen-Thema nochmal aufgreifen. Vielleicht sollten wir auch einfach Sauerstoffausweise verteilen, die wir dann auch irgendwie mit einem bestimmten Alter einfach entziehen können.
Wird runtergesetzt.
Entschuldigung. Darf ich mal Ihren Sauerstoffausweis sehen?
Was atmen Sie denn da? Nein, das ist... oh Gott, ja. Also das ist so... wir haben, ich glaube, wir haben das Problem, dass die Gesellschaft überaltert und dass die Strukturen dadurch so festgefahren sind. Also ich glaube, die Menschen an sich sind gar nicht mal so sehr das, also sind gar nicht das Problem unbedingt. Ich will ja gar nichts gegen alte Menschen sagen. Ich arbeite ja selber dran, bald dazu zu gehören. Aber es ist halt, die Strukturen sind irgendwann mal festgefahren. Und mit diesen festgefahrenen Strukturen, das merke ich hier halt in Deutschland, da ist halt, ich glaube, da gibt es in diesen, so was du so erzählt hast, so in diversen asiatischen Ländern geht da halt noch viel, viel mehr. Da ist halt noch Luft nach oben.
Wobei, ich meine, die Alter natürlich auch
natürlich rapide.
Also da geht natürlich auch die Geburtenrate runter.
In 30 Jahren hat sich das auch, dass die Geburtenrate runtergeht, ist ja noch gut, aber es hat sich in ein paar Jahrzehnten hat sich das auch erledigt. Das ist ja gar keine Frage. Das ist ein Übergang.
Also es gibt, ich glaube, die Prognosen gehen dahin, dass so der Peak irgendwo, also Peak Menschheit, ja.
Ja.
Wird irgendwie so in, ich glaube, so 40 Jahren oder so sein, ne?
Also Peak-Geburtenrate haben wir sogar schon hinter uns.
Tatsächlich ist Afrika halt, es gibt die Prognosen, dass Afrika sich, die Bevölkerung in Afrika sich in den nächsten, keine Ahnung, so und so vielen Jahren verdoppeln wird.
Ja, ja, die werden nach wie vor weiterhin massiv wachsen.
Mhm.
Aber.
Also in Asien haben wir auf jeden Fall, glaube ich, schon einen Peak, ne?
Genau. Der ist schon vorbei.
Der Peak Geburtenrate in Asien ist schon durch. Und Afrika ist aber noch still to come, so, ne? Und Afrika ist riesig, also muss man schon noch sehen.
Ja, ja, also die sind, aber, also ich habe irgendwann mal gehört, Peak-Geburtenrate wäre tatsächlich schon durch, trotz Afrika. Keine Ahnung, was.
Also ich glaube, die Prognosen gehen so 10 bis 11 Milliarden wird der Peak sein.
Ja.
Und dann, kriegen wir hier eigentlich Feedback oder was?
Nee. Das war nicht auf.
Gut. Also so 10 bis 11 Milliarden oder vielleicht 12 allerhöchstens irgendwie und dann ist irgendwie Schicht. Ich meine, okay, wir sind jetzt so bei 7,5 oder was sind wir jetzt irgendwie?
Ich habe den, ja, irgendwie sowas in dem Dreh muss es sein.
Ja, ja.
Ich kann mich noch erinnern, als es 6 Milliarden wurden.
Ich kann mich noch erinnern, als 5 Milliarden wurden.
Wann war das?
Ich glaube so in den 90ern oder so. Ging ja dann relativ schnell dann, ne? Also.
Ich war Ende der 90er, war ich in Atlanta.
Mhm. Ich meine, in der Lebenszeit von meinen Eltern, ne? Da hatten wir nicht mal die Hälfte an Menschen von heute. Nicht mal die Hälfte, ne?
Ich glaube, mein Vater meinte noch neulich, dass er sich noch erinnern kann, als 2 Milliarden waren.
Ja, 2 oder 3 oder, also 3 Milliarden weiß ich auf jeden Fall.
Ja, ja, das ist ganz gut nach oben gegangen.
Krass.
Yay, Medizin.
Das musst du mal irgendwie überlegen, ne?
Ich habe irgendwann mal gehört, aber es stimmt nicht, dass die Hälfte der Menschen, die jemals existiert haben, noch leben. Das stimmt aber nicht. Also, aber so viel fehlt nicht.
Ja, ja.
Und ja, wir sind viele.
Ja. Und ich meine, das relativiert halt auch so ein bisschen so die ganzen Katastrophen, ne? Irgendwie. Ich finde das so abgefahren, wenn man sich das so anschaut. Ich meine, allein diese Zahlen, es ist eigentlich unvorstellbar, ne? Wie viele Menschen im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind, ne?
Also ja.
Wirklich Millionen, Abermillionen Menschen. Irgendwie, ich glaube, allein in Russland waren es irgendwie so 100 Millionen oder so. Nein, nicht ganz, aber nee. So 40 Millionen.
Ja, ja, sowas. Was sind,
so 40 Millionen.
Es gibt so ein YouTube-Video, die Zweiten Weltkriegstoten in so einer Animation.
Ja, die kenne ich auch irgendwie. Also
die ist krass. Die dauert 20 Minuten und du siehst die ganze Zeit immer nur tausende Tote.
Und vor allem russische Tote. Ne?
Ja. Also, irgendwann fangen die Russen an und dann denkst du, okay, jetzt ist alles vorbei.
Ja, genau. Also die Russen haben wirklich einen Aderlass gehabt, so im Zweiten Weltkrieg. Jedenfalls, also wahnsinnige Millionen, ne? Irgendwie vergleichen mit ganzen Kriegen, die wir jetzt in unseren Lebzeiten erlebt haben, also es ist halt eigentlich als Pille-Palle, ne? Aber wenn du dir die Weltbevölkerung anschaust, ne?
Ja.
In der Zeit, dann ist der Zweite Weltkrieg durchaus sichtbar, ne? Also, aber es ist halt auch wirklich nur eine Delle.
Du siehst ihn dann vor allen Dingen noch Jahre später.
Ja.
Das ist so die Generation, du siehst dann halt 20 Jahre später die Kinder, die nie geboren sind, weil die weil die Eltern schon im Zweiten Weltkrieg gestorben sind, die dann nochmal so als Delle auftauchen und die dann eine ganze Weile braucht, bis sie raus ist. Das ist echt, das ist auch sehr beeindruckend.
Aber es ist halt auch wirklich nur eine Delle, also weil
klar.
So weltbevölkerungsmäßig und ganz ehrlich, diese ganzen, ja, diese Rhetorik teilweise so von Extinction Rebellion und so, dass die Menschheit ausstirbt und so. Ich meine, ganz ehrlich, selbst wenn irgendwie eine fucking Milliarde Menschen irgendwie drauf geht beim Klimawandel oder vielleicht sogar mehr, das wird halt auch nur eine Delle sein. Das wird auch nur eine Delle sein.
Naja, nee, also vielleicht. Das.
Und bis eine Milliarde Menschen drauf geht, das ist halt echt.
Also Systeme kippen halt auch irgendwann mal. Das ist halt das Ding. Wenn du dir eine Petrischale angucken würdest, in der irgendwie eine Bakterienkultur lebt und die würde die ganze Zeit so vor sich hin wachsen und irgendwann würdest du halt sehen, wie sie plötzlich explosiv wächst und du siehst die Ränder dieser Petrischale, dann ist der Gedanke sehr, sehr naheliegend. Irgendwann werden die Nährstoffe ausgehen und dann ist es ganz schnell vorbei.
Ja.
Und oder zumindest auf dem Mars zusammen runterbrechen, dass es nah dran ist, dass es vorbei ist. Und das ist was halt auch der Menschheit irgendwann passieren wird. Also ich sage jetzt nicht, dass das zwangsläufig der Klimawandel ist, aber wir leben halt auf diesem Planeten, wo die Ressourcen.
Ja, wir sind ja adaptiv, wir können sozusagen unseren Nährstoff wechseln. Ne? Das ist ja der Witz. Also zumindest die Idee dahinter ist ja zu sagen, okay, wir sind halt eine Spezies, die halt von dem Nährstoff Carbon hin zu anderen Nährstoffen geht. Ja?
Also du meinst jetzt quasi als Energieform.
Ja, genau, als Energieform.
Ja, aber dann werden andere Sachen ausgehen.
Und klar, aber dann werden wir uns wieder adaptieren.
Vielleicht. Also vielleicht kriegen wir das hin. Das ist, das will ich, aber ich halte es halt für.
Also ich sehe den Vater hin und ich glaube ganz ehrlich, wir werden den gehen und wir werden, das ist nur die Frage, wie spät wir ihn gehen, ja? Also für mich ist das wirklich, also ich bin total Optimist in der Hinsicht. Ich glaube, natürlich wird die Menschheit den fucking Klimawandel überleben. Und die Frage ist nur, mit wie viel Verlusten werden wir es tun? Und wie früh werden wir es tun? Und du hattest das schön ausgedrückt auf Twitter letztens mit irgendwie, es ist im Endeffekt ein Kredit in die Zukunft, den wir nicht mehr zahlen müssen.
Das stimmt, genau, jemand hatte geschrieben so, das CO2, was wir heute ausbuddeln, das müssen wir irgendwann wieder einbuddeln und es wird sehr, sehr viel teurer sein, das wieder einzubuddeln, als es jetzt einfach im Boden zu lassen.
Genau.
Und es ist quasi ein absurder Kredit, den wir auf die Zukunft ausnehmen. Und der einzige Grund, warum die Leute heute bereit sind, diesen Kredit aufzunehmen, ist, weil sie wissen, dass sie ihn nicht zurückzahlen müssen.
Genau, weil es die zukünftige Generation zurückzahlen muss. Und das ist das, was mich momentan sozusagen die Urgency, die mich antreibt, ist nicht irgendwie, können wir die Menschheit retten.
Ja.
Ich glaube ganz ehrlich, das kriegen wir schon hin. Ne? Die Frage ist, wie tief müssen wir den Fuß in die Apokalypse tauchen, wie groß muss der Schmerz sein, bis wir das machen? Wir werden es machen. Die Frage ist nur, wie viel Tote und wie viel Leid lassen wir zu? Und ich glaube, mit jeder Sekunde, die wir momentan warten, werden wir, verspielen wir hunderte, wahrscheinlich tausende von Menschenleben. Ich kann mir völlig vorstellen, ich halte das total für möglich, dass eine Milliarde oder vielleicht 2 Milliarden Leute draufgehen beim Klimawandel, ja. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Es wird apokalyptisch, es wird blutig, es wird schlimm und es wird richtig, richtig ekelhaft, ja. So wie der Zweite Weltkrieg ekelhaft war.
Na, aber wenn tatsächlich 1 oder 2 Milliarden Menschen sterben, dann ist der Zweite Weltkrieg ein Spaziergang im Vergleich dazu.
Natürlich, aber halt relational, ne? Also zur Weltbevölkerung gesehen.
Zur damaligen Weltbevölkerung war es, glaube ich, was anderes.
Ja, egal. Auf jeden Fall, du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Es wird aber nicht fucking die Menschheit aussterben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil die Menschheit wird das irgendwie, weil der Weg ist halt einfach möglich und der ist einfach da, den kann man jetzt schon zeichnen. Man kann sagen, wie wir dieses Problem lösen. Und wenn es richtig, richtig weh tut und wenn es den richtigen Leuten, wahrscheinlich darum geht es ja wahrscheinlich dann am Ende, wenn es den richtigen Leuten weh tut, dann wird dieser Weg auch gegangen werden am Ende des Tages. Und dann wird es irgendwie die Kurve gekriegt werden. Die Frage ist nur, wie viel Opfer sind wir bereit zu geben? Und ich glaube, wenn wir klug sind, dann können wir jetzt momentan die Weichen stellen und radikal umschwenken, dass wir die Opfer minimieren können. Und das ist halt wirklich nur nicht, dass wir nicht eine Milliarde Leute loswerden, sondern dass wir nur ein paar tausend Leute sterben. Also ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir jetzt das Best-Case-Szenario, wenn wir jetzt irgendwie alles hinkriegen, werden immer noch Tausende von Leuten sterben. Ja? Es wird immer noch Tausende von Leuten sterben.
Tausende Leute sterben schon jetzt.
Ja, sterben schon jetzt. Und wahrscheinlich werden Millionen Leute irgendwie Flüchtlinge werden und so weiter und so fort. Es wird schon schlimm genug, wenn wir jetzt sofort handeln. Aber die Milliarde muss nicht sein, wenn wir jetzt handeln. Das ist so mein.
Ja, ich hoffe, dass du recht hast.
Aber um realistisch zu sein, ich glaube ehrlich gesagt, dass für die Milliarde Leute an Klimafolgen sterben sehen werden.
Ich habe im Endeffekt keine Ahnung. Logisch. Wie so oft habe ich von Dingen keine Ahnung.
Haben wir alle nicht, ja klar.
Wir haben alle keine Ahnung.
Das ist nur meine Prognose.
Wir wissen alle nicht, wie die Zukunft ausgehen wird. Ich glaube schon, dass es irgendwann, es gibt halt Systeme, haben halt einen Punkt, an dem lange Zeit passiert nichts und plötzlich passiert sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell. Und ich habe irgendwann mal gehört, dass der Kakapo, der hat ja dann so ein sehr, sehr merkwürdiges Balzverhalten. Also ich weiß nicht, ob das, also es gibt so von
der Vogel mit dem dicken Schnabel,
der in Neuseeland gelebt hat, genau, das ist ein Bodenbrüter und der zeichnet sich dadurch aus, dass er, dass die Männchen oder die Weibchen, ich weiß nicht, ein Balzgeräusch machen, was man nicht orten kann. Also sozusagen, wenn das Männchen das Weibchen hört, hat es keine Ahnung, wo dieses Weibchen ist.
Weil es
so ein tiefes Geräusch ist, was man nicht orten kann. Und das Paarungsverhalten ist sowieso komplett bizarr und es klappt nur in einem von 100 Fällen und dann wird auch nur ein Ei gelegt und so und es ist total. Und es ist, wirkt für jeden, so für jeden, der in einer Natur groß geworden ist, in der sozusagen ständig alles weggefressen wird und jedes überlebende Tier sozusagen, wo man sich so reproduzieren muss, auf Teufel komm raus, wirkt das total bizarr und man denkt sich so, warum haben die nicht mehr Nachkommen? Warum ist das so? Warum ist das alles so umständlich? Und irgendwann habe ich mal die Theorie gehört, dass das halt der Grund dafür ist, weil es ihr Überleben am besten sichert. So absurd das auf uns wirkt. Weil nämlich das, weil wenn sie nämlich mehr Nachkommen kriegen würden, dann würde die Population wachsen und irgendwann würden die Ressourcen knapp werden und dann hätten sie halt nichts mehr zu fressen und dann würden sehr, sehr viele sterben.
Das passiert ja bei anderen
Arten. Genau, du hast so diesen Schweine und dann, und das Potenzial ist es, dass sie dann halt bei diesem Zusammenbruch, der halt so katastrophal ist, dass die ganze Art ausgerottet wird und einfach weg vom Fenster ist, ist so hoch, dass halt die auf Dauer erfolgsversprechendere Strategie ist, weniger Nachkommen zu kriegen und eine sehr, sehr langsam wachsende Population zu haben, die halt, wenn die Ressourcen knapp werden, dass sich halt langsam dem nähert. Und dass das sozusagen der Kakapo nicht überlebt, obwohl er dieses bekloppte Paarungsritual hat, sondern weil er dieses bekloppte Paarungsritual hat.
Es ist zumindest eine evolutionäre Strategie, die möglich ist. Ja.
Genau. Und wir sind Menschen, wir haben dieses Paarungsverhalten definitiv nicht, sondern wir sind die Karnickel.
Es ist so witzig, unser gemeinsamer Freund Pinboard, also ich vergesse mal seinen richtigen Namen, aber
der auf jeden Fall,
der auch gar nicht unser Freund ist, aber wir finden ihn beide gut und folgen ihm.
Wir hätten gerne beide, dass er unser Freund wäre.
Wir würden gerne mit ihm befreundet sein. Auf jeden Fall Ed Pinboard. Jedenfalls, der hatte irgendwie einen netten Thread letztens, den fand ich sehr interessant, und zwar zu den australischen Feuern. Und er hatte so ein Video gezeigt irgendwie, wo halt so diese süßen Koala-Bären so Koala-Bären, ja, genau. Also in so Waschkörben,
ach so,
halt irgendwie so aufgereiht, halt die geretteten, ne?
Ja, ja.
Geretteten Koala-Bären und die gucken so in der Gegend herum, so, so, und wirken halt einfach wie Koala-Bären halt wirken, total süß, ja.
Und er hat
drüber nachgedacht, irgendwie so, ja, dass diese Koala-Bären jetzt gerettet worden sind, liegt natürlich auch an ihrer Süßheit, ne? Also an ihrer Cuteness. Und das heißt mit anderen Worten, in einer Welt, die von Menschen regiert ist, ist Cuteness halt definitiv ein evolutionärer Vorteil.
Ohne Frage.
Und mit anderen Worten, wenn du nur die Evolution jetzt irgendwie beschleunigen würdest, dann würdest du halt irgendwann in so einer Disney World aufwachen, wo halt sozusagen alle Tiere so sozusagen hin optimiert sind auf ihre Cuteness, weil sie halt sozusagen so von den Menschen gerettet werden.
Auf der einen Seite Cuteness-Tiere, auf der anderen Seite essbare Tiere.
Genau. Ja, genau, genau.
Denen geht es nach wie vor sehr, sehr gut, den essbaren.
Das fand ich irgendwie eine interessante Überlegung. Also sozusagen so die Cuteness-Strategie.
Ja.
Halt sozusagen ich meine, Cuteness ist halt sowieso schon eine evolutionäre Strategie, aber das nochmal so zu optimieren.
Das ist quasi dann parasitär zu übertragen auf, ist das noch parasitär, wenn man einfach nur was überlebt, was die Tierart, an die man sich dranhängt, verursacht hat?
Ja, gute Frage.
Also wenn eine Ameisenform nur überlebt, weil sie den Ameisenbären dem ins Fell kriecht oder sowas, ist das dann noch parasitär oder ist das
und dem anderen Parasiten befreit? Auf jeden Fall.
Und eines Tages, wenn dann die Evolution weit genug fortgeschritten ist, werden die ganzen cuten Tiere gegen uns aufstehen und uns niedermetzeln und wir werden nichts tun können, weil sie so cute sind.
Da fällt mir noch ein schönes Schlusswort ein. Und zwar, es gibt bei, wie heißt dieser T-Shirts-Versand? Ich vergesse immer. Egal. Auf jeden Fall habe ich ein T-Shirt gesehen, das fand ich sehr schön. Hat das schön auf den Punkt gebracht. Save the Earth, Koalas live here.
Ja, wenn es
keine anderen Gründe gibt.
Wenn es keine anderen Gründe gibt, genau.
Und jetzt haben wir auch schon fast 3 Stunden, das reicht ja auch.
Ja, genau.
Endlich mal wieder 3 Stunden.
Und wir haben nicht über Organspende gesprochen, fällt mir gerade auf.
Ach, Organspende, komm, scheiß drauf.
Okay. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank bis hierher. Wer auch immer bis zum Ende. Man kann ja an so einem Ende, kann man immer sicher davon ausgehen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ach, soll ich nochmal so ein, ich muss nochmal ganz kurz ein Planet B Plug machen. Ich mache Planet B. Hallo, habt ihr schon gehört? Planet B, geiler Podcast. Ey, kommt
hey,
mal her.
Wie ihr schon alle wisst und der seit Ewigkeiten schon abonniert hat, habt ihr es etwa nicht mitbekommen, dass MS Pro den voll angesagten Podcast jetzt macht?
Aber nee, es läuft gut. Also ich sag mal so, es läuft gut. Also wir haben
jetzt läuft noch besser.
Genau, vielleicht läuft es noch
besser. Don't miss out.
Genau. Ich habe die aktuelle Folge ist die mit Antje Schrupp. Da geht es um schwanger werden können als ein Paradigma im Geschlechterdiskurs und um die Utopie von reproduktiver Selbstbestimmung, was sich einfach anhört, aber tatsächlich gar nicht so unradikal ist, wenn man sich damit genauer beschäftigt. Was Antje Schrupp getan hat, die ich für eine der interessanteren Denkerinnen der heutigen Zeit kenne.
Oh, wow. Okay.
Ja, also Antje Schrupp, sehr schlaue Frau. Was habe ich noch für Folgen gemacht? Mit Julia Kläuber habe ich über technologische Zukunft geredet. Ich habe mit es kommen jetzt demnächst Folgen raus. Könnt ihr euch drauf freuen. Eine mit Sixtus über Zukunft, eine mit also Mario Sixtus, wenn das nicht gesagt. Der hat ein Buch geschrieben über Zukunft. Ich
wollte gerade sagen, ist ja da gekommen, um sein Buch zu placken.
Ja, also ja, ich habe sein Buch gelesen und habe ihn eingeladen.
Ach so, okay.
Genau. Und dann noch Johannes Kleske, der ein Zukunftsforscher ist, der auch ganz interessante Ideen zur Zukunft hat. Und vor allem zur kritischen Zukunftsforschung, was ich sehr spannend fand, weil die kritische Zukunftsforschung sich nämlich mit Zukunftsvisionen auseinandersetzt und nicht sich fragt, ob die jetzt irgendwie richtig oder falsch sind, sondern sich fragt, was sagt diese Zukunftsvision eigentlich über unsere Ideen, Werte und Diskurse unserer Jetztzeit?
Ja.
Spannend. Genau. Also, Planet B abonnieren definitiv für alle, die sich für interessante Dinge interessieren.
Okay, das ist eine gute Subline. Der interessante Podcast
und alle, für Zukunft und für Zukunft. Für eine Zukunft
mit interessanten Zukunft. Dingen, die aber mit
Zukunft. Nein, also gute Nacht jetzt.
Okay. Tschüss. Tschüss.